Komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.
Herzlich willkommen. Hier ist Früff, Frauen reden über Fußball. Und wir sind bei Folge 3 angekommen und wollen über die Weltmeisterschaft reden, die diesen Sommer in Frankreich stattfinden wird. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und uns weiterhin so interessiert verfolgt als HörerInnen hier. Und dass ihr auch Lust habt, euch mit uns in diese WM zu stürzen, denn wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Und wir, das bin natürlich nicht ich alleine, sondern ich habe hier heute drei wunderbare Gästinnen sitzen. Und zwar ist das einmal die Jule.
Ja, hallo Becky.
Jule, erzähl doch mal kurz, wo findet man dich sonst so, wenn man mehr von dir hören oder sehen will?
Ja, also bei Twitter und bei Instagram findet man mich unter dem Namen Bio-Schokolade, zusammengeschrieben. Und hören wird man mich wahrscheinlich, wenn man jetzt ein großer Freund von Frauenfußball ist, bei dem Podcast Lottes Erbinnen. Da bin ich eine der Beteiligten.
Sehr schön. Und dann ist noch die Tamara dabei. Hi.
Hi.
Wo finden wir dich sonst?
Auch auf Twitter und Instagram unter @lögli mit OE geschrieben. Und ich schreibe auch als Journalistin für die Badische Zeitung.
Mhm. Und dann ist noch die Ellen dabei. Hallo.
Hallo. Mich findet ihr nur bei Twitter. Mhm. Facebook möchte mich aus irgendwelchen Gründen nicht haben. Das versuche ich seit 2 Wochen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Twitter ist wichtiger. Also ich war bei Lottes Erbinnen schon mal zu Gast, daher könnten mich vielleicht einige kennen.
Und vielleicht die Stimme schon gehört haben. Genau, und ich bin die Becky im Internet als Genderbeitrag unterwegs und auch in vielen anderen Podcasts sonst zu hören. Ja, ich habe es schon angedeutet, wir wollen heute gemeinsam einen Blick auf die WM werfen und haben uns überlegt, wir teilen das so ein bisschen in 3 Teile. Wir wollen erst so ein bisschen die, ich nenne es mal, gesellschaftspolitische Sicht auf das Turnier uns angucken. Und uns dann ein bisschen auf historische Spuren des Turniers, Spurensuche begeben, wobei das natürlich gespickt sein wird mit persönlichen Erinnerungen, denn wir wissen alle, die Erinnerungen an die großen Turniere leben natürlich von den persönlichen Erinnerungen, die wir alle irgendwie daran haben. Und schließlich soll es natürlich ganz konkret auch um das kommende Turnier gehen und unsere Vorschau auf die WM in Frankreich und die Chancen des deutschen Teams. Wir fangen an mit einem gesellschaftspolitischen Blick auf dieses Turnier. Ich würde fast behaupten, es ist ja so ein bisschen ein Politikum, dass diese WM im Sommer stattfindet und Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird oder nicht gelenkt wird. Was würdet ihr denn sagen? Gab es die Aufmerksamkeit für die WM dieses Jahr in ausreichendem Maße? Oder war das anders als bei der WM im letzten Jahr? Ja, sehr suggestiv gefragt, aber ich glaube, es könnte uns einen guten Einstieg in die Diskussion geben.
Ja, ich würde sagen, die Antwort wird relativ eindeutig ausfallen, dass es zu wenig Aufmerksamkeit ist, verglichen mit der WM im letzten Jahr. Und dass es jetzt kurz vor knapp, also kurz bevor die WM losgeht, ist es ein bisschen besser geworden. Da scheinen dann einige Menschen aufgewacht zu sein und kommen jetzt auf die Idee, ach, wir sollten ja vielleicht doch nochmal was über die WM bringen. Mhm. Also das ist so mein Eindruck. Ich meine, ich freue mich ja schon länger auf die WM, nicht nur jetzt seit einem Monat. Und da war ich sehr enttäuscht, weil man hat das eben, also auch wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, es wusste niemand, dass die WM überhaupt stattfindet. Das war so mein Eindruck. Mhm. Ja. Das war nicht mal so ein Anti, ich möchte, mich interessiert das überhaupt nicht, sondern das war wirklich ein ehrliches erstauntes, oh, das wusste ich ja gar nicht. Und dann auch so ein bisschen Bedauern dabei. Hätte ich gerne gewusst. Das war so mein Eindruck in meinem Umfeld. Ja. Mhm. Aber jetzt zum Ende hin wird es besser, meiner Meinung nach.
Zu dem, was Ellen gerade erzählt hat, ist mir gestern Abend wieder was passiert. Und zwar habe ich mich mit zwei Kollegen unterhalten. Und der eine hat dann quasi eher aus Spaß gefragt, weil er mich sehr gut kennt, so welche WM. Und er folgt mir halt auch auf Twitter und weiß schon, welche WM, aber meinte dann eben auch so, der hat selber auch, ist in der Fußballbubble unterwegs und so, und er hat halt kaum was mitbekommen davon und er findet es echt auch schade. Also gerade dieses Bedauern ist schon noch sehr groß. Und es stand eben noch ein anderer Kollege dabei, der nicht so in dieser Bubble so rumschwirrt, und der wusste das echt tatsächlich auch gar nicht. Und das war jetzt schon nach dem Commerzbank-Werbespot, wo man ja irgendwie so sagen könnte, dadurch hätte es mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, also meine These dazu ist, alle, die sich für Fußball interessieren, haben das mitgekriegt und eine gewisse Twitter-Bubble, aber so richtig gesprengt so an Leute, die es halt nicht interessiert, hat es das nicht. Und das wäre ja bei einer Männer-WM zum Beispiel anders dann.
Hm. Ja. Dieser Commerzbank-Spot, den du jetzt schon angedeutet hast, für alle, an denen er vielleicht vorbeigegangen sein könnte, erscheint mir unwahrscheinlich, wenn man sich im Internet bewegt. Aber wenn man sich nicht im Internet so viel bewegt, könnte es tatsächlich passiert sein, weil im TV oder so habe ich ihn noch nicht gesehen, ist auf jeden Fall ein Werbespot mit mehreren Spielerinnen unserer deutschen Nationalmannschaft, die quasi ein bisschen selbstironisch aufs Korn nehmen, dass man sie ja gar nicht beim Namen nennen könnte und dass niemand aufzählen kann, wie viele Titel die Mannschaft eigentlich schon gewonnen hat und so weiter. Jule, ihr habt ja bei Lottes Erbinnen eure letzte Folge quasi nach diesem Spot benannt. Wie fandest du denn diesen Spot? Findest du, das war eine gute Sache?
Ja, ich fand den großartig. Und der ist ja einmal so ein bisschen frisch und ein bisschen lustig und man sieht dann auch die Spielerin, aber das ist natürlich was sehr Wahres. Das haben wir auch in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, dass zum Beispiel Frau Schuld dann irgendwie auf dem Foto abgedruckt war, also benannt wurde, aber Carina Schlüter war dann auf dem Foto leider und so, also, und dass die wenigsten Leute irgendwie drei Spielerinnen wahrscheinlich benennen könnten. Das ist natürlich bei anderen Sportarten, die jetzt nicht Herrenfußball sind, auch so. Also ich könnte jetzt auch Leon Dreiseitler oder so nicht erkennen auf dem Bild. Also Dennis Schröder kann ich jetzt gerade noch so erkennen. Aber die meisten würde ich jetzt auch nicht erkennen. Aber es ist schon sehr bezeichnend. Und er ist irgendwie ganz, ganz gut gemacht. Da gibt es ja auch so kleine Clips noch dazu, wo die dann irgendwie auf der Bank sitzen und sich da irgendwie lustig machen über bestimmte Sachen. Also man geht da schon so ein bisschen selbstironisch mit um. Aber im Gegenteil, also um deine erste Frage noch mal ganz kurz zurückzukommen. Mhm. Ich finde, das ist ja schon total markant. Letztes Jahr 2018, da konnte man sich ja vor Deutschland fahren, gar nicht mehr retten irgendwie, die an jeder Ecke verkauft worden sind und das Ganze, es wurde ja alles da drum herum geplant um diese WM, und das ist jetzt natürlich dieses Jahr auch gar nicht so. Also man muss schon wissen, dass WM ist, um das irgendwie, um dabei zu sein. Und viele, hat ja auch Ellen schon gesagt, viele Leute wissen gar nicht, dass die EM stattfindet, wo die stattfindet. Mhm. Wenn ich jetzt erzähle, ich fahre nach Frankreich, dann sind zur WM, dann fragen viele tatsächlich welche auch irgendwie.
Ja, glaube ich.
Also ich verstehe, dass die Leute nicht wissen, wann die U17-WM der Frauen ist oder so, aber naja, die normale WM, das wäre schon ganz schön, wenn die Leute das zumindest so registrieren würden.
Ja. Dieser Werbespot hat bestimmt dazu beigetragen, dass jetzt kurz vor der WM ein bisschen die Aufmerksamkeit gestiegen ist. Tami, du hattest ja aber auch einige Kritik an diesem Spot. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Ja, Jule hat eigentlich schon meinen größten Kritikpunkt dran gerade erzählt. Und zwar heißt es ja irgendwie so in dem Spot, ihr braucht unsere Gesichter nicht kennen. Und natürlich ist es auch Ironie, aber ich finde das ein falscher Ansatz, weil der DFB pusht einfach den Frauenfußball nicht gut genug. Also die Frauen könnten auch präsenter sein oder man könnte sie einfacher kennen so. Und gerade dieses Beispiel mit Almut Schuld, wo halt ein Bild von Carina Schlüter falsch verteckt war bei der DPA. Und zum Beispiel die Taz hatte damals auch so eine Kritik geschrieben, dass der Frauenfußball zu weit hinten ist oder halt nicht gut genug angesehen. Und dann quasi das falsche Bild da reingesteckt, was halt total ironisch dann irgendwo durchwirkt, weil die Taz eine große Kritik schreibt, warum der Frauenfußball immer nach Männerfußball kommt und dann quasi selber ein falsches Bild da rein macht. Mhm. Ja, und das ist so meine große Kritik quasi dann an dem Werbespot, gerade weil der Fall so frisch war und so. Das würde halt mit Manuel Neuer oder Oliver Kahn niemals passieren und Almut Schulz ist schon echt eine feste Größe in der Nationalmannschaft, ist schon länger dort und deshalb finde ich es falsch zu sagen, dass man die Gesichter nicht kennen soll, obwohl ich auch die Ironie da drin sehe, mhm. Ja. Aber gerade der DFB sollte sich noch mehr bemühen, den Frauenfußball zu pushen. Das hatte Schuld ja auch vor dem DFB-Pokalfinale kritisiert, dass mehr getan werden muss, um die Popularität zu steigern und dass man halt auch einfach, man merkt, viele Experten merken das schon lange, die in dem Feld unterwegs sind. Der deutsche Frauenfußball verliert an Anschluss im Gegensatz zu den anderen Ländern, die da einfach mehr tun. Und der DFB hat da sicherlich auch seine Mitschuld und das beobachte ich halt schon länger auch sehr kritisch. Ich meine, natürlich ist es sehr einfach, auch immer den Zeigefinger gegenüber dem DFB zu erheben, sage ich jetzt mal so. Und ich muss auch sagen, was mich aktuell wieder so ein bisschen milder stimmt, obwohl ich immer noch mit kritischem Auge drauf blicke, ist, dass sie jetzt auch so eine YouTube-Serie gestartet haben, wo sie echt cool eigentlich so ein bisschen von hinter den Kulissen in so kürzeren 2 bis 3 Minuten Videos zeigen. Das heißt, wir im Team und das war jetzt danach, also jetzt so mit dem Beginn, mit dem ersten Trainingslager hat das jetzt erst begonnen. Und das ist ja schon was irgendwo durch eine gewisse Zielgruppe erreicht und die Gesichter dahinter auch wieder stärkt, wenn man da echt halt mal ein bisschen kennenlernt, wie tickt eigentlich eine Lina Magul oder eine Almut Schuld eben und so. Das ist schon ganz cool.
Ja. Also ich sehe das genauso wie Tami auch mit dem. Ich verstehe auch, dass es eher so witzig rüberkommen sollte mit dem, ihr braucht unsere Namen nicht zu kennen oder unsere Gesichter nicht zu kennen, aber das ist genau der Punkt. Also das ist genau das, was eins der größten Probleme ist, dass niemand die Spielerinnen kennt oder vielleicht einzelne Spielerinnen wie Lena Gößling zum Beispiel ist, glaube ich, die bekannteste im Moment. Und auch wenn man, ich war heute auf der Startseite, also auf dfb.de, und wenn man da auf die Startseite geht, die WM findet nicht statt. Also wenn man nach unten scrollt, ganz, ich glaube, der vorletzte noch unter Service und Training oder sowas, da kommt dann erst Frauenfußball, DFB-Frauenfußball oder DFB-Frauen irgendwas, weiß ich nicht mehr. Aber es ist halt nicht präsent. Es gehört, wir sind jetzt eine Woche, nächste Woche geht's los. Das muss überall sein. Das muss überall auf die Startseite. Da müssen überall Hinweise drauf kommen. Da ist nichts. Also ich meine, die YouTube-Serie, das ist alles toll. Das ist, ja, aber es ist immer noch nicht genug. Und gerade wenn man es vergleicht mit der WM im letzten Jahr, das ist ganz interessant. Jule, du hattest sie auch nicht verfolgt aus, oder? War das so? Ich glaube, das hatte ich so mitgekriegt, aus politischen Gründen oder weil das in Russland stattgefunden
hat. Beides. Also ich interessiere mich kaum für, also ich gucke kaum Herrenfußball und ich finde jetzt auch den Rahmen doof irgendwie. Und ich glaube, ich habe 1 oder 2 Spiele gesehen, aber mich nervt das mittlerweile irgendwie. Ich finde auch die Mannschaft doof.
Ja, ich habe das nämlich auch nicht so, ich glaube, ich habe auch nur ein paar Spiele geguckt, aber keine deutschen Spiele, auf jeden Fall nicht. Also ich habe so ein bisschen versucht, was passiert, wenn man es einfach versucht zu ignorieren, wenn man einfach nicht auf diesem Zug aufspringt oder wenn man einfach so tut, als ob man sich nicht für Fußball interessiert und das Ergebnis war, man kriegt es trotzdem mit. Und das ist, mich hat das so ein bisschen, also auch so bei der Arbeit hat mich das sehr dran, da haben nämlich dann plötzlich alle darüber gesprochen oder mehr als sonst oder auch so ja, in meinem Umfeld haben mehr Leute als sonst über Fußball, dann eben spezifisch über diese Weltmeisterschaft gesprochen. Und sonst bin ich eigentlich immer die Person, die am meisten über Fußball redet und alle anderen damit nervt. Und diesmal war es dann andersrum. Und das hat mich so ein bisschen so an ganz früher erinnert, als man samstags oder einmal im Monat war das, glaube ich, als man Wetten, dass geguckt hat und dann montags alle nur darüber gesprochen haben. Das war so das Montagsthema, damals so in der Schule. Weiß ich nicht. Und das, ja, das hat mich da sehr dran erinnert, dass das so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen so, man muss es gucken, um mitreden zu können am nächsten Tag.
Hm. Aber ich finde, das mit der DFB-Website ist eigentlich so die beste Metapher, die man dafür haben kann. Also wenn selbst nicht beim eigenen Verband das jetzt so, also sorry, nächste Woche geht's los, so nicht präsent da ist, das ist eigentlich echt traurig.
Ja, und wenn wir jetzt quasi den Blick mal von Deutschland wegwenden auf andere Länder, die jetzt bei der WM dabei sind, seht ihr da, dass das tatsächlich ein deutsches Phänomen ist, dass die Aufmerksamkeitsverlagerung hier nicht stattfindet? Also ist das in den anderen Ländern anders? Habt ihr da Beispiele, von denen ihr erzählen könnt?
Also auf Twitter kursierte, natürlich ist halt, sind die USA das Vorzeigeland, was Frauenfußball angeht, und es ist da schon lange so populärer, oder es ist ja immer so dieses Beispiel, was hervorgehoben wird. Aber da kursierte so dieses Bild von New York mit Hochhäusern, wo drei riesige Plakate jeweils an einem Hochhaus waren und dann halt die Spielerinnen präsent groß im Porträtbild. Das finde ich halt echt krass, so, oder? Ich meine, das ist New York und die Spielerinnen sind da so präsent präsentiert.
Ja, in anderen Ländern scheint es, aber das ist ja natürlich jetzt so eine, wir sind ja jetzt seit Anbeginn des Turniers sozusagen immer relativ weit vorne und andere Mannschaften kommen jetzt erst sozusagen rein. Und in Holland zum Beispiel sind natürlich auch die Testspiele ausverkauft, würde ich jetzt mal so behaupten, oder zumindest sehr, sehr voll. In Schweden war es sehr voll, also da hat man schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen mehr drauf hoffen. Das sind natürlich auch teilweise Länder, zum Beispiel die Niederländerinnen, da waren die Herren nicht bei der WM, das spielt natürlich auch eine Rolle. Die waren jetzt Europameister geworden, das kommt natürlich auch dem Ganzen so ein bisschen zugute. Die pushen das vielleicht einfach so ein bisschen mehr, also man hat schon das Gefühl, ein paar Länder machen das jetzt ein bisschen mehr und sind ein bisschen gehypter, was hat natürlich den Unterschied, also die haben das natürlich nicht immer gehabt, sondern kommen jetzt erst ein bisschen rein, oder die Herren sind nicht so erfolgreich und ja, aber insgesamt hat man jetzt bei manchen schon das Gefühl, dass das ein bisschen mehr ist. Ich fand jetzt 2011 zum Beispiel war das auch deutlich mehr als jetzt natürlich, weil sie auch hier im Land war, man die Leute natürlich auch ins Stadion bekommen musste, aber da weiß ich noch, da lief ja permanent Werbung irgendwie mit Alex Pop, die da irgendwie, was weiß ich, Pakete shoppt oder sowas in der Richtung. Also da hat man das auch in den Werbefilmchen öfter gesehen.
Ja, und England halt noch.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also in England allein schon, wie die den Kader bekannt gegeben haben. Das hat, ich glaube, das war sogar noch krasser, also noch medial wirksamer und als letztes Jahr, als sie den Kader der Männer bekannt gegeben haben. Da haben eben, also die Spielerinnen haben dann jeweils eine persönliche Videobotschaft von einer prominenten Person bekommen, und die Person hat dann eben kurz was gesagt und dann eben der Spielerin gesagt, du bist nominiert. Und das Prince William war so der bekannteste, der da eben dann Steph Horton, die Kapitänin, ihr dann eben so eine kleine Videobotschaft geschickt hat, dass sie nominiert ist. Oder auch, ich weiß nicht, Ellie Goulding oder so, wenn man die hier kennt, so eine Sängerin.
Ja, und das der Kensington Palace hatte das zum Beispiel dann auch wieder vertwittert und so, der ja auch nochmal viele Follower hat, die so außerhalb dieses Fußballs-Universums dann irgendwie sind, was dann halt eine höhere Reichweite erzielt. Und das war auch noch eine meiner Kritikpunkte an dem Commerzbank-Spot. So, die haben sich halt wirklich was überlegt, und in Deutschland hat sich das dann so verschoben, oh geil, dieser Spot. Aber es ist halt auch ein Werbespot, ja, okay, es ist ein Werbepartner, und ich weiß nicht, was hinter den Kulissen beim DFB da läuft, aber hatte das dann wirklich der DFB entschieden, so, wir machen jetzt diesen Spot, oder ist das irgendeine Firma, die von der Commerzbank beauftragt wird, diesen Spot zu machen? Das ist ja dann auch schon, das wäre wieder ein Unterschied, das konnte ich halt bis dato nie rausfinden, so. Aber das spielt ja zum Beispiel dann auch wieder eine Rolle, wer sich Mühe gibt. Also der englische Verband gibt sich demnach sehr viel Mühe, holt sich Stars an Bord, macht das der DFB auch. Das weiß man nicht so ganz genau, das ist so ein bisschen so hinter den Kulissen. Und dann haben alle diesen Commerzbank-Spot aber als so, wow, geil. Und auch, der wurde auch in England und in den USA gefeiert, laut meiner Twitter-Timeline. Ist ja alles schön und gut. So dank übrigens der Deutschen Welle, die den dann auch noch übersetzt hat mit so Untertiteln. So, aber das muss man dann auch schon wieder kritischer sehen. Steckt da wirklich so der eigene Verband dahinter, der das pusht? Und das macht halt, hat halt England in dem Fall einfach so top 1A gemacht. Eins mit Sternchen.
Ja, ich kann dazu auch noch mal einwerfen, die Startseite. Ich habe nämlich natürlich dann auch noch die Startseite der FA, der Football Association, angeguckt. Und dort findet man sehr viel über die WM. Und auch noch Tickets noch kaufen kann für die Gruppenspiele. Und das gibt es auf der DFB-Webseite. Also habe ich nicht gesehen. Und da ist es auch nicht unterteilt wie... Also da ist es in Men's Football, Women's Football und nicht in Football, Women's Football unterteilt. Mhm. Und das ist ja auch auf der DFB-Seite nicht der Fall. Sondern da ist es dann die Mannschaft, als ob Deutschland nur eine Nationalmannschaft hätte. Und dann eben die Frauennationalmannschaft oder sowas. Also es ist dann, da wird dann sprachlich auch nochmal deutlich, wo eben die Priorität liegt.
Ja, man sieht halt, wo gedanklich auch die Priorität liegt, gerade was eben durch das Nicht-Präsentieren und auch von wegen, dass man eben nicht mal auf Karten kaufen oder so hingewiesen wird. Ich meine, wir sind so nah an Frankreich, wir sind das Nachbarland, England ist viel weiter weg, also...
Ja. Ja, apropos Kartenverkauf und so, ich finde ein bisschen von dieser Aufmerksamkeit, die, ich sag mal, der Frauenfußball im Allgemeinen in den Ländern an Push auch gekriegt hat, die jetzt bei der WM dabei sind, hat man auch an den Kartenverkäufen in den Liga-Wettbewerben gesehen. Also wahrscheinlich medial sehr stark begleitet war das Spiel Atletico gegen Barcelona in Madrid im März, wo es irgendwie mit 60.739 ZuschauerInnen einen neuen Liga-Rekord gab und auch einen neuen Weltrekord für ein Ligaspiel im Frauenfußball überhaupt, was ja wirklich eine sehr große Zahl ist, also 60.739, man möge es sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber es gab auch noch in anderen Ländern Rekorde dieses Jahr. Also in Italien gab es den Liga-Rekord ebenfalls im März, nur eine Woche danach eingestellt, mit 39.027 ZuschauerInnen bei Juventus Turin gegen AC Florenz. Und in Frankreich beim Spiel Lyon gegen PSG in Lyon gab es dann im April den Rekord mit 25.907 ZuschauerInnen. Und ich meine, der FA Cup in England ist immer sehr gut besucht. Da gab es jetzt keinen Rekord dieses Jahr, aber es waren 43.000 ZuschauerInnen da. Und jetzt, also wir nehmen am Wochenende auf, letztes Wochenende waren so die letzten Testspiele der Nationalmannschaften. Und bei den Niederlanden gegen Australien wurde eben auch bei einem Testspiel der Nationalmannschaft der ZuschauerInnen-Rekord in Eindhoven eingestellt mit über 30.000. So, und im Vergleich gucken wir uns an, was in der Bundesliga passiert, wo irgendwie beim VfL Wolfsburg den Meisterinnen im Schnitt 1.700 ZuschauerInnen im Stadion sitzen, stehen, wie auch immer. Und selbst am finalen Spieltag irgendwie 3.406. Das ist dann der Rekord, den es in der im WM-Jahr in Deutschland gibt. Seht ihr da quasi nur den Trend bestätigt, von dem wir schon davor gesprochen haben? Oder würdet ihr sagen, dass man da auch sieht, dass in den anderen Ländern tatsächlich noch mal ein Mehr an Aufmerksamkeit dazu gekommen ist im Vergleich zu den Jahren vorher, wenn eben genau in diesem Jahr die Rekorde gebrochen werden?
Also man muss aufpassen, man darf nicht von Kartenverkäufen, glaube ich, sprechen. Also soweit ich informiert bin, weil das manchmal auch so ein bisschen mit so Werbeaktionen und so zu tun hat, was ja aber gut ist, weil sich die Vereine oder die Ligen drum bemühen, eben Zuschauer ins Stadion zu kriegen und das pushen und Werbung dafür machen. Also es hat, glaube ich, auch, soweit ich das mitbekommen habe, auch mit ein paar Freikarten und so oder so bestimmten Werbeaktionen zu tun, wo dann Dauerkartenbesitzer ins Stadion kommen und so umsonst oder so und so halt diese Stadien auch gefüllt werden, aber es hat eben mit diesem Trend zu tun, dass im Ausland mehr die Werbetrommel gerührt wird und auch mehr Geld in den Frauenfußball reingesteckt wird, so würde ich das erklären.
Ja, dazu mit den Dauerkartenbesitzern, ich glaube, das ist in der Bundesliga auch so, dass bei manchen Vereinen, ich habe das nur mal irgendwo mitgekriegt, dass die Dauerkartenbesitzer von den Männermannschaften, dass die eben auch kostenlos zu den Frauenspielen gehen können, wenn sie möchten. Nur es wird halt nicht beworben. Ich habe das mal, ich glaube, Leverkusen hat das mal gemacht. Aber das war eben nur in so einer kleinen, das war eben in diesem Vorbericht zu dem spezifischen Spiel der Frauen von Leverkusen. Und diesen Vorbericht, den liest niemand, der nicht danach sucht. Und deswegen, da waren dann auch nicht viele Zuschauer. Also ich war letzte Saison, ich war bei vielen Spielen von Leverkusen und da waren wirklich wenig Zuschauer. Wie auch in der Saison davor, da war ich bei Köln bei vielen Spielen und da waren, ich glaube, sogar noch weniger Zuschauer. Und das sind ja große, also gerade auch Köln, das ist ja, die Stadt lebt ja vom FC Köln und da ist nichts, die machen da keine Werbung für die Frauen überhaupt nicht.
Ja, da wissen ja viele gar nicht, dass es überhaupt eine Frauenmannschaft gibt, die so hochklassig spielt irgendwie. Wenn man da das wollen würde, würde man bestimmt da mehr Leute reinbekommen. Das ist schon wahr. Also manchmal ist das so, dass man die Dauerkartenbesitzer, ich glaube, in Wolfsburg hatte man das auch schon mal irgendwie, aber dann kommen auch eher welche. Also ich glaube, in Spanien hätte man die auch teilweise so verschenkt, also richtig. Das kann man ja auch mal machen irgendwie, also dadurch ist das mit Sicherheit auch gekommen, aber die Hoffnung ist natürlich, dass dann mehr Leute bleiben einfach und das wird wahrscheinlicher sein, als wenn man gar nichts macht. Aber das ist schon, glaube ich, so, dass das erst im Prinzip in diesem Jahr so richtig angefangen hat, dass man da ein bisschen investiert, dass man da die Frauen etwas pusht. Ob das jetzt mit der WM zusammenhängt, das ist eine gute Frage, oder ob man jetzt einfach erkannt hat, als Marketingmaßnahme, dass es vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, weil der Herrenfußball ja schon so ein bisschen übersättigt ist, dass man da auch was machen könnte mit einfachen Mitteln.
Und die Karten, das Kartenverschenken soll das jetzt auch nicht mindern. Ich meine, die haben also in Spanien eben 60.700 Zuschauer, so, das ist ja schon krass und echt viel. Und eben, wie Jula auch sagt, das wird sich nachhaltig ja dann auch auszahlen. Und Spanien hat auch eigentlich gerade erst so, also es kommt mir noch vor, als hätten die erst gestern angefangen, wirklich viel da reinzustecken, gerade mit der Barcelona-Mannschaft, die richtig krass aufzubauen und so. Das ist alles noch sehr krass im Anfangsstadium, wenn man überlegt, wie lange oder professionell es eben den Frauenfußball schon in Deutschland gibt.
Ja, also man muss es halt unterscheiden zwischen Liga und Nationalmannschaft.
Ja, klar.
Weil also gerade auch bei den Niederlanden in der Liga, die Nationalspielerinnen, die spielen eigentlich alle im Ausland. Ich weiß nicht, wie gut besucht die Liga ist. Ich glaube, das wird ähnlich sein, kommt dann auf die Mannschaft an, ähnlich sein wie in Deutschland. Aber auf Nationalmannschaftsebene, da ist das nachhaltig. Also egal gegen wen die spielen, die verkaufen das Stadion aus oder sie haben jedenfalls im Schnitt 20.000 Zuschauer. Und auch jetzt bei den letzten Vorbereitungsspielen von anderen Nationalmannschaften, Schottland gegen Jamaika hatte 18.555 ZuschauerInnen. Ich meine gegen Jamaika. Wenn jetzt Deutschland die Männernationalmannschaft gegen Jamaika spielen würde, ich weiß nicht, wie viele Karten die dafür verkaufen würden. Und Jamaika gerade im Frauenfußball, das kennt niemand. Das wären diese 18.555 Leute, die da ins Stadion gegangen sind, die haben sich nicht für Jamaika interessiert, die wollten die schottische Nationalmannschaft sehen und wollten denen einen guten, also die zur WM verabschieden, dass sie da gut reinkommen, weil das ist ja auch, ich glaube, die Männernationalmannschaft war, soweit ich weiß, einmal oder zum letzten Mal auf jeden Fall qualifiziert, irgendwann in den 90er Jahren, 1998 oder sowas, weiß ich gerade nicht so genau, und das ist halt ein großes Ding, dass Schottland überhaupt dabei ist. Und da wurde auch viel, viel Werbung für gemacht. Da haben auch prominente schottische Persönlichkeiten haben eben dann auch über Twitter, habe ich das gesehen, hat einer von Monty Python, glaube ich, der hat auf jeden Fall dafür Werbung gemacht und hat gesagt, kommt alle ins Stadion. Das hat ja offensichtlich gut geklappt.
Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, ein bisschen hatten wir diesen Effekt ja auch schon mal in Deutschland bei der WM 2011 im eigenen Land. Also meinem Empfinden nach haben damals sehr viel mehr Menschen über Frauenfußball geredet und auch überlegt, ob sie damals zu einem Spiel gehen und überlegt, ob sie vielleicht danach auch mal bei einem lokalen Verein vorbeischauen oder so. Aber irgendwie, also du hast eben das Stichwort Nachhaltigkeit irgendwie genannt, Ellen. So richtig nachhaltig wurde mit dieser Aufmerksamkeit, die es da gab, nicht umgegangen, oder?
Nein, gar nicht. Also es hängt natürlich auch damit zusammen, das war ja bei der Heim-WM 2011, dass Deutschland so früh ausgeschieden ist, dass dann so ein bisschen, als ob man in so einen Ballon reinpiekt, die Luft raus war, bevor der Ballon überhaupt hochfliegen konnte. Und das Problem ist halt eben immer diese Begeisterungswelle der jeweiligen Weltmeisterschaft oder sogar Europameisterschaft mit in die Liga zu nehmen, was eigentlich ein bisschen unfair ist, weil das gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Also das existiert ich finde, das ist halt auch wieder so ein Frauenfußball-spezifisches Ding, dass dann die Nationalmannschaft muss, wenn die erfolgreich ist, dann auch diese Phrase, es gibt doch diese Phrase, das war Werbung für den Frauenfußball. Das ist eine meiner verhasstesten Phrasen überhaupt, weil davon muss man nicht, also wenn sie gut gespielt haben, das war wieder Werbung für den Frauenfußball. Also könnte man so ein Bullshit-Bingo machen, das wird bei jedem deutschen Spiel, was übertragen wird, wenn es gut war, dann kommt das. Und das ist so ein bisschen, also mir gefällt es nicht, weil da muss man es ist halt nicht deren Aufgabe, dafür Werbung zu machen, sondern der Verband macht dafür Werbung oder die Leute, die das Marketing übernehmen, die machen das und nicht die Spielerinnen. Die Spielerinnen sollen den Kopf frei haben für ihre Arbeit, für ihren Job und das ist eben Fußball spielen und nicht noch Werbung für den Frauenfußball machen und dann nochmal einen extra Hackentrick oder irgendwas machen, nur damit dann drei Leute mehr ins Stadion kommen. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist so.
Wobei das mittlerweile auch schon, also das habe ich mir nämlich auch noch auf dem Zettel notiert, ein bisschen so automatisch geschieht, tatsächlich durch Instagram und so, dass man richtig nah an den Spielerinnen dran sein kann und die halt auch dadurch irgendwie so ein bisschen für eine bestimmte Zielgruppe Werbung für den Frauenfußball machen. Und ich kann nur jedem, der bisher jetzt noch nicht so viel von der WM gehört hat oder so, empfehlen, irgendwelchen Spielerinnen, die er toll findet oder von denen er mal was gehört hat, auf Instagram zu folgen, weil man da doch dann hin und wieder das eine oder andere mitkriegt und auch gerade Werbung spielt da auch nochmal eine Rolle. Ist natürlich auch logisch, irgendwie will man auch ein, sag ich jetzt mal, weibliches, junges Zielpublikum erreichen, halt gerade so auf diese Vorbildfunktion hin und so. Und ich glaube, das funktioniert aktuell eigentlich sehr gut. Also gerade es gab jetzt noch einen neuen Nike-Werbespot und so, der über den bin ich nur auf Instagram gestolpert und eigentlich sonst nirgends. So,
gestern lief der bei The Zone, also irgendwie läuft er tatsächlich mal im Fernsehen. aber da muss man, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, Nike ist ja nicht der Sponsor von den DFB-Frauen. Mhm. Und deswegen läuft er natürlich, und Adidas macht gar nichts, also da sieht man ja auch so eine Diskrepanz. Nike macht relativ viel beim Frauenfußball.
Wobei, der Britz war ja im Clip kurz zu sehen. Halt, das sind dann die einzelnen Spielerinnen, die so Einzelverträge mit den jeweiligen Sponsoren haben. Ja.
Genau. Ich meine, Dorsun ist auch bei Nike und so weiter und so fort. Also ein paar haben ja so Einzelausrüsterverträge, aber ich glaube, Adidas könnte ja da auch viel machen irgendwie, aber da kommt jetzt auch wenig.
Und weil Ellen das gerade auch noch so meinte, und von wegen, das ist nicht der Job der Spielerin. Sie haben einen anderen Job und meistens haben sie noch einen anderen Job nebendran, also oder studieren oder so. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, die DFB-Frauen können sicherlich, also der Nationalkader, die können sicherlich von dem, was sie verdienen, leben, aber auch nicht so nachhaltig wie bei diesen Preisen im Männerfußball. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Also das sollte erst recht dann nicht ihr Job sein, noch Werbung für den Frauenfußball zu machen. Die haben echt genügend auf der Platte zu tun, also.
Na, ich glaube, so meint man das auch gar nicht. Also wenn ich sage das ja auch manchmal, das ist mehr, wenn man so ein Spiel sieht, was jetzt so ein bisschen höher gerankt ist, also DFB-Pokal zum Beispiel, ne, dann freut man sich natürlich, wenn das eine spannende Partie ist und die Leute dann, wenn sie es geguckt haben, vielleicht auch mal sagen, ach ja, ist ja doch ganz spannend oder so. Und nicht irgendwie, was weiß ich, nach dem 5-1 für Wolfsburg dann irgendwie denken, na, muss das jetzt sein? Oder um echt zu sein, also das Spiel Lyon gegen Barcelona war jetzt auch irgendwie, also gerade in der zweiten Halbzeit ja irgendwie zum Einschlafen.
Fand ich nicht. Ja, ich habe ja den Anfang verpasst, weil wegen der wunderbaren nicht existierenden Übertragung auf Sport1 beziehungsweise nur im Internet, aber das habe ich nicht mitgekriegt. Deswegen habe ich die ersten zwei Tore verpasst. Aber ich fand es eben, was Lyon da für einen Fußball gezeigt hat, das war einfach, also sowas, das ist die weltbeste Mannschaft im Moment.
Das war halt niemand einseitig, fand ich.
Ja, aber wenn man sich dann, wenn man nur den schönen Fußball einfach sieht, wie schnell die spielen und wie toll die Kombinationen sind und alles. Also es ist die Passgenauigkeit, die Athletik. Also es ist, da habe ich mich dann drauf fokussiert. Also klar war das Spiel nach der ersten Halbzeit entschieden, aber es hätte ja durchaus sein können, dass da nochmal so ein, war ja auch, also die wollten halt, das hat mich sehr beeindruckt, die wollten halt immer noch mehr und noch mehr und gewinnen und noch ein Tor. Und
naja, aber auch nicht mehr so richtig in der zweiten Halbzeit. Da haben sie zwar ein bisschen noch was gezeigt, aber ich fand in der zweiten Halbzeit, das ist ja auch natürlich. Also ich meine, es gibt
genau.
Nur, es gibt ja auch im Herrenfußball viele Scheißspiele und es gibt auch im Frauenfußball viele
Spiele. Ja, voll.
Freut sich natürlich, wenn so ein Spiel ist, wo Leute das auch vielleicht mal gucken, dass die dann am nächsten Tag nicht sagen, um Gottes Willen, das machst du jedes Mal, sondern dass die dann sagen, ja, das war spannend und so. Und zum Beispiel das DFB-Pokalfinale Wolfsburg gegen Freiburg, das war ja auch im Grunde genommen ziemlich spannend irgendwie.
Nee, da bin ich auch ganz bei dir. Das sehe ich genauso. Ich freue mich dann auch, also jetzt nicht mehr so oft, aber ich wenn ich auch manchmal, ich neige ja auch dazu, Leute nicht locker zu lassen und Leute einfach davon zu überzeugen, ihr guckt das jetzt mit mir. Es hat bei meinem Vater, glaube ich, 10 Jahre gedauert, aber mittlerweile ist er dann nicht mehr so abgeneigt. Ich finde halt diesen Satz an sich, wenn man das umdreht, das würde niemand sagen, das war Werbung für den Männerfußball. Das klingt halt einfach. Mhm. Da muss man ja schon lachen, wenn man das nur sagt. Und das ist immer für mich persönlich so ein Marker dafür, dass mit dem Satz etwas nicht in Ordnung ist.
Ich wollte uns noch festhalten, dass wir aber auch ein bisschen krasse Optimisten irgendwie sind. Also vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder zu pessimistisch. weil wir eben so hoffen, dass dann ja Zuschauer rüberkommen, also wenn sie dann mal ein Spiel gesehen haben und so. Und gerade, ich würde jetzt aus Freiburger Perspektive sagen, jetzt gerade nach dem DFB-Pokalfinale haben auch gesagt, oh, die Stimmung war so gut und das Spiel war so gut. Ich muss auch mal ein Frauenspiel angucken kommen gehen, so von der Bundesliga. Aber das hat sich jetzt noch nicht wirklich gezeigt in den paar letzten Spielen nach dem DFB-Pokalfinale. Und dann ist ja jetzt schon wieder diese große Pause dazwischen. Und ob sich das dann nachhaltig eben so lange hält, irgendwie scheint da echt so eine Diskrepanz zu sein, dass wenn Leute dann ein gutes Spiel sehen, dass sie dann doch trotzdem nicht kommen. So. Und gerade jetzt so aus Freiburger Sicht habe ich das halt gerade wieder sehr präsent. Und deshalb ist es so ein bisschen, ich habe auch keine Lösung dafür. Und deshalb lässt mich das ein bisschen so ratlos zurück, leider.
Ich habe schon eine Lösung dafür.
Okay.
Ja, es liegt, glaube ich, der gute Wille ist ja da bei vielen. Oder das nicht das tiefergehende Interesse, sondern das Anfangsinteresse. Weil ich meine, Fußball ist Fußball. Menschen lieben Fußball. Es ist die beliebteste Sportart der Welt. Das Problem ist, dass die Leute nicht wissen, wann die Spiele stattfinden. Wo die Spiele stattfinden, ganz oft. Wissen sie nicht, müssen selber nach den Informationen suchen. Das macht niemand mehr im heutigen Zeitalter. Man ist an diese Notifications gewohnt oder an, keine Ahnung, dass einem das irgendwo, man sieht es auf Twitter, auf Facebook, was weiß ich wo. Man muss gar nicht mehr aktiv werden, um die Sachen, die Anstoßzeiten, die sich übrigens auch ständig ändern, oder nicht ständig, aber häufiger mal so eine Woche vorher wird dann doch mal.
Die ändern sich ständig irgendwie. Ich hatte heute dazu auch ein Interview irgendwie von anderer Stelle, der war ganz überrascht, der wusste das, glaube ich, nicht. Was kommt übrigens alles mit zur WM, also sonst interessiert das keine Sau. Aber das ist super schwierig, ich weiß nicht, man weiß immer nicht, am nächsten Woche spielen die Samstag, spielen die Sonntag, wo wird das übertragen und so weiter und so fort. Also allein, wenn man sich das angucken möchte und wenn man jetzt auch noch ein Stadion will, da muss man ja auch mal gucken, wird das jetzt, weil manchmal sind die auch zu total komischen Uhrzeiten. Und früher war ja 11 Uhr oder 14 Uhr, das konnte man sich merken.
Ja, und das Problem ist dann auch, wenn das Spiel, also diese Zusammenfassung, diese Clips, die existieren ja von DFB-TV. Das weiß ich, weil ich dafür arbeite und da die mit erstelle. Aber sie existieren, man kommt, glaube ich, nur über so ein paar Klicks dahin und die werden eben auch nicht promoted. Also die werden nicht geteilt über soziale Medien durch den DFB. Es gibt keinen eigenen Account für die Liga an sich, die jetzt ja Flyer Alarm Bundesliga heißt mit dem neuen Sponsor. Da gibt es, vielleicht planen die das, so falls jemand von denen zuhört, bitte macht einen eigenen Twitter-Account nur für die Bundesliga, für die Flyer-Alarm-Bundesliga. Und bitte macht das auch über Facebook und Instagram, wenn es das noch nicht da gibt.
Weil aber auf Facebook, Allianz gab es auf Facebook, bin ich mir ganz sicher.
Okay, ja, ich bin nicht auf Facebook, deswegen.
Na, auf Instagram gibt es, glaube ich, einen eigenen Account.
Ja, das auch, ja.
Ja, es sind eben sehr viele kleinere und auch größere Sachen, die alle zusammenwirken und ineinander wirken und die dann dafür sorgen, dass das niemand weiß oder dass niemand zu diesen Spielen kommt. Und dann kommt halt, wie die Sportschau das zu Beginn der letzten Saison gemacht hat, dann haben die einen Artikel geschrieben und da stand dann drin, wie langweilig denn die Frauen-Bundesliga eigentlich ist, weil es wird ja eh nur Wolfsburg Meister oder vielleicht nochmal Bayern und das war's. Und dann, aber überhaupt nicht, dann wurde dann auch gesagt, bei dem und dem Spiel sind so wenig Zuschauer und überhaupt, aber da wurde nicht wirklich gesagt, warum, weil es, ja, also das sind eben auch so Sachen und dann wird das nicht reflektiert, da wird nicht reflektiert die eigene Verantwortung, mhm, die man als öffentlich-rechtlicher Fernsehsender dann auch hat. Und zwar nicht nur Männerfußball zu zeigen. Manchmal zeigen sie ja in der Sportschau am Sonntag das Topspiel. Das haben sie bei Wolfsburg gegen Bayern, wurde das gezeigt, das weiß ich. Das habe ich mir angeguckt. Aber da muss Regelmäßigkeit rein. Das ist das Problem.
Ja, also ich glaube, zum Abschluss von diesem Teil der Sendung können wir auf jeden Fall festhalten, dass es da verschiedene Akteure gibt, die kleinere oder größere Rädchen drehen könnten. Also wir haben jetzt viel über den DFB und die Liga geredet. Jetzt zum Schluss auch nochmal auf die Medien, die öffentlich-rechtlichen, aber auch die privaten, wo dann so Artikel erscheinen mit 22 Wahrheiten über den Frauenfußball, so in der Woche vor der WM, wo ich mir denke, man könnte auch einfach inhaltlich auf das eingehen, was nächste Woche auf uns wartet und nicht mit solchen Listicles, wo es dann so reißerisch darum geht, wie geht das eigentlich mit dem Trikottausch oder so. Genau, könnte man auch inhaltlicher an die Berichterstattung rangehen und vielleicht ein bisschen geordneter diese Übertragungen und so weiter auch darlegen. Dann würde ich jetzt sagen, wir kommen zum zweiten Teil, über den wir heute sprechen wollen, nämlich so ein bisschen die Historie abgreifen. Und da will ich jetzt gar nicht irgendwie die Siegerinnen der letzten Jahre oder so durchgehen. Wir sind ja jetzt in der 8. Auflage des Turniers und ich glaube, wir haben alle irgendwelche persönlichen Erinnerungen, die uns auch jetzt wieder Lust machen auf das, was da kommt. Und vielleicht schaffen wir es damit, diese Erinnerung zu teilen, auch anderen Lust zu machen auf das, was da kommt. Deshalb dachte ich, wir fangen mal an mit, was war eigentlich unsere erste WM, an die wir uns bewusst erinnern, die wir bewusst wahrgenommen haben. Vielleicht mag Ellen anfangen.
Allgemein 2002 angefangen, überhaupt Fußball zu gucken, bei die Männer-WM damals. Und dann habe ich aber direkt 2003, da wurde nämlich die Frauen-WM auch übertragen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht alle Spiele, aber die deutschen Spiele auf jeden Fall, die habe ich dann alle geguckt. Und da war ich 13. Und ich habe das einfach geguckt, weil für mich war das Fußball, wie es auch ein Jahr zuvor Fußball war. Und genau wie ich peinlicherweise, er war schon sehr gut, Oliver Kahn 2002, das war halt dann mein Lieblingsspieler, hatte ich dann eben, ich glaube, meine Lieblingsspielerin war Kerstin Gare-Frekes, bei der WM 2003, aber was dann natürlich in Erinnerung geblieben ist, ist vor allen Dingen das Golden Goal, das letzte, ich glaube, es ist sogar das letzte Golden Goal der Fußballgeschichte allgemein, weil danach wurde es abgeschafft, von Nia Künzer, das ist auch eins der wenigen Tore, was vom Ablauf her, also was ich bildlich im Kopf habe und immer abrufen kann. Das ist nämlich auch wieder so ein Ding, dass man einfach, weil es so wenig gezeigt wird bei den Frauen, was man dann nicht dieses kollektive Fußballgedächtnis, das ist eins der wenigen Tore, was in dieses kollektive deutsche Fußballgedächtnis eingegangen ist. Also da wird man auch mehrere Leute finden, die sich noch daran erinnern, wie das war, wie Renate Lingua eben den Ball reingebracht hat und Nia Künzer den reingeköpft hat. Und das war einfach, ja, das war toll.
Ja, bei mir ist es das gleiche Turnier, deshalb mache ich vielleicht mal weiter. Ich war aber schon ein bisschen älter als du, ich war 16 und das ist eigentlich, also wenn ich mir überlege, dass ich seit ich 3 oder 4 bin Fußball geguckt habe, erstaunlich, dass das wirklich das erste Turnier war, wo ich überhaupt sagen würde, ich habe das wahrgenommen. Es könnte jetzt sein, dass ich andere nicht aktiv verfolgt habe, aber das war wirklich das erste Mal 2003, dass ich sagen würde, ich habe wahrgenommen, da ist eine WM. Und da sind, also natürlich hatte das dann auch mit dem Sieg der deutschen Frauen zu tun, aber ich habe auch schon vorher Spiele geguckt und dieses Golden Goal, das war einfach fantastisch. Ich meine, wahrscheinlich hat es auch viel damit zu tun, dass Nia Künzer da nachher ja noch als TV-Expertin unterwegs war, / ist und dadurch ihre Person sehr viel auch vielleicht in unseren Köpfen ist und wir oft uns an dieses eine Tor von ihr zurückerinnern, was, glaube ich, ihre Nationalmannschaftskarriere auch unfassbar geprägt hat, weil sie ja gar nicht unbedingt eine Stammspielerin war und so weiter. Aber auf jeden Fall, also 2003, dieses Golden Goal im Finale, das war es, wo ich weiß, ich saß auf der Couch, ich habe das mit meinem Vater zusammen geguckt, der hat vorher auch noch keine Frauen-WMs geguckt und musste das dann mit mir anfangen, sozusagen. Also das ist auf jeden Fall auch meine Erinnerungen.
Ich kenne das tatsächlich nur aus Erzählungen von meinem Vater. Also ich war beim Golden Goal, muss ich so 8 gewesen sein, aber da habe ich halt eben noch nicht so geschaut und ich habe erst mit 11 selbst angefangen, Fußball zu spielen. Habe dann eben auch 2006, also ähnlich wie bei Ellen, nur halt dann die spätere Generation, die WM der Männer geschaut und 2007 halt eben selbst Fußball gespielt und dann waren die Frauen halt im Finale. Also ich kann mich nicht an das ganze Turnier erinnern tatsächlich, aber ich kann mich halt an dieses glorreiche Finale erinnern und wie ich da saß und wie Birgit Prinz eben so den Pokal in die Höhe hebt und solche Sachen. Also das ist so das, was ich mich zurückerinnere.
Jule, und das war auch dein Einstiegsturnier?
Ja, ich muss peinlich berührt sagen, das war's auch. Also 2003 war ja jetzt, war ja immer so spät, deswegen hatte ich das nicht geguckt. Und um ehrlich zu sein, ich habe das zwar versucht, so ein bisschen zu verfolgen, aber da gab es immer nur so einen halben Absatz in der Zeitung. Naja, und dann, das hat dann auch nicht so gut geklappt. Und 2007 habe ich das dann aber so relativ komplett, also zumindest die deutschen Spiele habe ich dann komplett gesehen und das dann auch verfolgt und hätte da jetzt auch sämtliche Spielerinnen benennen können und habe dann auch versucht, bei so einem Public Viewing mitzumachen. Das war aber so ein bisschen traurig eher. Und
das habe ich auch mal gemacht. Ich habe einen Autokorso gemacht, aber als einziges Auto zusammen mit meiner Schwester. Das war aber 2011. Das einfach, weil da war nix. Ich meine, die WM war im eigenen Land, aber da war, jedenfalls in Hannover, war da nix. Und dann sind dann ja im Viertelfinale ausgeschieden, dann war das wahrscheinlich mein Achtelfinal-Korso, wo wir dann eben, dann meine Schwester dazu gezwungen, oder das hat sie auch sehr gerne gemacht, die so eine Deutschlandflagge da aus dem Schiebedach rauszuhalten, dann sind wir da halt durch Hannover gebraust und haben verwunderte Blicke geerntet, weil es hatte auch, naja, hatte irgendwie niemand Lust, das zu feiern, aber es ist trotzdem ganz lustig.
Ja, bei uns war es ich war in so einem Biergarten und da haben die das übertragen auf so einer großen Leinwand, aber waren jetzt nicht so viele Leute da, muss man jetzt ganz klar sagen. Es war jetzt keine euphorische Stimmung. Wir haben das Bier getrunken und nicht verschüttet und so. Es war in Ordnung, es war auch so ganz in Ordnung, aber ich hätte das jetzt auch zu Hause sehen können. Das wäre, glaube ich, also wenn man es vorher bei der WM ein Jahr vorher gesehen hätte, dann war das schon ein ganz anderes Gefühl.
Bei mir ist die WM 2007 tatsächlich auch irgendwie eine ganz besondere in meinem Herzen, weil ich war von 2006 bis 2007 nach dem Abi ein Jahr in Israel und es war gar nicht so leicht, nach so einem Jahr wieder anzukommen. Und ich weiß noch genau, dass wirklich dann mit diesem WM-Finale, was ja auch wirklich, also was für ein Spiel das war gegen Brasilien, was Nadine Angerer da gehalten hat, schon allein den Elfmeter. Also ich bin da schreiend aufgesprungen von der Couch und so weiter. Das war mein Wiederankommen-Moment, würde ich sagen, im Nachhinein. Also dass diese WM dann stattgefunden hat und das wahrscheinlich hatte auch damit zu tun, dass Deutschland natürlich nicht nur sehr weit gekommen ist, sondern den Titel geholt hat und ich deshalb mitfiebern konnte und so weiter. Aber das war wirklich ein besonderes Turnier dadurch für mich, weil es mich wirklich wieder zurückgeholt hat nach einem Jahr, in dem Fußball einfach nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil in Israel Fußball einfach nicht so eine große Rolle spielt.
Was mir sogar einfällt, in 2011 war aber hier tatsächlich richtig Public Viewing in Dortmund, zumindest mit so Leinwand und so. Also da konnte man das dann schon machen. Da hatte man dann eher das Gefühl, dass das war. Aber gerade diese Turniere, die ja immer so irgendwie so spät oder so früh sind, da ist dann ja auch nicht so viel.
Ja, 2015 war ganz schlimm mit der Zeitverschiebung. Das weiß ich auch noch.
Ja,
also ich ziehe das dann durch. Ich bleibe dann auch bis 3 Uhr nachts wach oder so. Aber es war dann auch wirklich, es war sehr deprimierend, als Deutschland da gegen die USA ausgeschieden ist. Und dann saßst du da halt alleine um 2, 2:30 Uhr nachts und es hat einfach niemanden interessiert in dem Moment, weil eben alle Menschen geschlafen haben.
Twitter hat da immer Trost gespendet.
Ja, damals war ich noch nicht bei Twitter, das ist das Problem. Damals war ich noch ganz alleine und hab die Spiele dann eben wirklich komplett alleine dann geguckt.
Ich habe das auch mit Twitter erlebt, aber ich muss sagen, ich habe da auch echt wenig aktive Erinnerungen, weil das ja teilweise immer so spät war. Da bin ich auch nicht mehr aufnahmefähig, wenn ich da um 2 Uhr nachts sitze irgendwie. Da kann ich zwar irgendwie noch so ein paar Tweets schreiben, aber ich kann mich da jetzt irgendwie nur so semi-gut dran erinnern.
Also ich muss zugeben, glaube ich, ich bin bei irgendeinem Spiel eingeschlafen. Ich darf das eigentlich nicht sagen, weil ich gebe mich ja immer so als Expertin, aber ich kann irgendwann nachts auch nicht mehr und ich bin voll bei irgendeinem Deutschlandspiel eingeschlafen. Das war echt traurig, obwohl das ein spannendes Spiel war. Aber ich war einfach so müde, ich bin eingeschlafen.
Das finde ich total okay. Ist ja nicht so, dass einem das beim Herrenfußball nicht auch passieren würde.
Nee.
Apropos Public Viewing, habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Es gibt ein Turnier, was ich tatsächlich auch Public Viewing technisch verfolgt habe. Das war 2011, die WM in Deutschland. Und bei uns hier in Potsdam, so eine etwas, ich sag mal, alternativere Kneipe, hat es immer übertragen. Allerdings war der DVB-T-Empfang so mittel. Und das hieß, dass immer eine Person, die dabei war, in der Mitte stehen musste und die DVB-T-Antenne halten in eine bestimmte Richtung und so. Das war natürlich auch sehr Community-schaffend, weil man sich dann abgewechselt hat, jeder mal 10 Minuten und man hat sich Tipps gegeben, in welche Richtung man es hält und so. Aber ich auch gedacht, ey, das hätte es bei einem, wenn ich mir überlege, 2006 bei der Herren-WM in Deutschland, das hätte es nicht gegeben, wenn da eine Kneipe so eine DVB-T-Antenne gehabt hätte, da wären die Fans meuternd rausgelaufen. Und so bei der WM 2011, es war einfach irgendwie so schön und gemütlich und trotzdem haben wir natürlich das Spiel verfolgen können und es war einfach irgendwie cool und natürlich war es auch deshalb cool, weil das war das erste Jahr, wo ich an einem Tippspiel teilgenommen habe und ich hatte tatsächlich Japan als Titelgewinnerinnen getippt, weil ich dachte, ich mache mal einen Außenseiter-Tipp und dass das dann so geklappt hat, das hätte ich mir vorher auch nicht erträumen lassen. Da habe ich dann eine Flasche belarussischen Wodka gewonnen dafür.
Ja, ich glaube, die WM hat sich 2011 hat sich ja schon auch ins Gedächtnis gebrannt. Erstens war sie eben zu Hause, das war schon sehr was Besonderes. Aber dann halt auch so wirklich das frühe raus ausscheiden, das war irgendwie, das bleibt halt im Fangedächtnis auch hängen.
Mhm.
Und es war auch ein sehr enttäuschendes Ende für die Karriere von Prinz, so aus Fansicht. Das hat sie sicherlich nicht so gesagt, aber aus Fansicht ist das schon so, da will man ja, dass sie auch nochmal diesen gebührenden Abschluss kriegt. Und sie ist halt eine der größten Frauenfußballstars, die es je gab.
Mhm.
Und was ich noch, also woran ich mich auch gut erinnere, ich kann das aber jetzt nicht einer gewissen WM zuordnen, aber ich hatte schon auch schon immer diese Vorbildfunktionen in Spielerinnen auch gesucht. Also nicht, ich war totaler Philipp Lahm-Fan schon immer, aber ich fand dann auch cool, irgendwie so diese Spielerinnen zu sehen. Also ich fand Kim Kulig sehr cool und Silja Sasic, die damals noch unter anderem Namen gespielt hat. Und Melanie Behringer fand ich natürlich auch cool, weil die kommt halt aus der Nähe, wo ich auch herkomme. Und dann ist das halt auch nochmal cooler, weil jemand aus der Gegend hat es so weit nach oben geschafft. Und die junge Pop damals halt noch und also ja, jetzt erzähl ich schon so viele Spielerinnen auf, aber Fatmira Lushi fand ich auch sehr, sehr cool.
Wie sieht es denn bei euch aus mit Stadionbesuchen? Also bei Jule zum Beispiel weiß ich, dass du auch schon im Stadion warst und auch sein wirst dieses Jahr. Was sind da so deine Highlights, an die du dich erinnerst?
2011, genau, da haben wir uns zwei, das war für mich relativ stressig, weil da hatte ich gerade einen neuen Job. Da hatten wir aber für zwei Städte diese Städtetickets. Das gibt es ja jetzt auch in Frankreich. Und wir haben einmal für Gladbach und einmal für Bochum, also insgesamt 7 Spiele haben wir uns dann angeguckt. Ja, und dann waren wir dann immer schön. Und Gladbach ist ja relativ groß, da war auch ein Spiel der deutschen Frauen, ich glaube gegen Frankreich. Und was waren da noch? Und ein Halbfinale war da noch. Da haben wir uns totale Gedanken gemacht, was machen wir denn, wenn die deutsche Nationalmannschaft da nicht in das Halbfinale kommt, was auch so gewesen wäre. Wie gucken wir denn das? Das war dann auch, hat sich dann ja von selbst erledigt, das Problem. Aber tatsächlich muss ich sagen, fand ich eigentlich die Spiele in Bochum, was ja viel kleiner war und auch viel kleinere Sachen hatte, eigentlich lustiger und interessanter, weil es war so ein bisschen familiär. Man wurde irgendwie begrüßt am Eingang nach dem dritten Spiel und da hatte ich, ich erzähle das öfters, aber ich kann es hier gerne nochmal, oder ich möchte es hier noch gerne nochmal erzählen, hatte ich zwei interessante Erlebnisse. Und zwar einmal haben wir das erste Japan-Spiel gesehen, gegen Neuseeland war das, glaube ich. Und da haben die haben ja immer ihr Transparent rausgeholt. Das ist heutzutage nicht unüblich, aber früher war das jetzt eher neu, behaupte ich jetzt mal so. Und da haben die sich bedankt so für die und weltweite Unterstützung und so weiter nach der Katastrophe von Fukushima. Es war jetzt also, ich empfand das jetzt so ein bisschen emotional, weil die waren jetzt wirklich so ein bisschen mitgenommen von dieser Katastrophe und haben sich dann so bedankt. Das fand man jetzt so ganz nett, dass die wirklich einmal so durchs Stadion von Leuten, die ja gar nicht so, also es war jetzt ja keine japanische Fangemeinde zum großen Stil. Das haben die ja später auch weitergemacht und ich finde, sie haben jetzt auch waren jetzt so Sieger, nicht nur Sieger, echte Sieger, sondern auch Sieger der Herzen, weil man denen das jetzt schon so gegönnt hat nach dieser Geschichte. Und zum anderen ist ja dieses sehr berühmte Handspiel gewesen bei Äquatorial Guinea gegen Australien, wo dann Bruna ja den Ball gefühlte Sekunden in der Hand hatte und das weder abgepfiffen noch sonst was wurde. Und stand ich irgendwie so, ich sag mal so Luftlinie 10 Meter oder so. Das war jetzt direkt vor mir. Und war die ganze Zeit der Meinung, das war doch abgepfiffen oder so. Oder vorher abseits oder so. Das ist so etwas, woran ich mich immer erinnere, weil wir da irgendwie ganz lange drüber gerätselt haben.
War sonst eine von euch anderen beiden schon bei einem WM-Spiel im Stadion?
Nein, also bei einem WM-Spiel nicht. Mhm. Bei der letzten EM, beim EM-Finale war ich bei Holland gegen Dänemark. Und da waren auch viele Deutsche. Da waren viele Deutsche, die gehofft haben, dass Deutschland ins Finale kommt, glaube ich. Ich habe die mir einfach so gekauft, die Karten, weil es ist mir eigentlich völlig, ist mir nicht egal, wer ins Finale kommt. Aber ein Finale ist ein Finale, das gucke ich mir halt gerne an. Die WM 2011 habe ich irgendwie, da habe ich, glaube ich, habe ich da gewohnt, da habe ich studiert, da habe ich in Freiburg gewohnt. Und da war ja nichts, also da war ja kein Spiel, auch nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe, da hattest du dann auch nicht das Geld, da irgendwo hinzufahren und so. Also da war ich dann nicht im Stadion dabei, gar nicht. Und ja, dieses Jahr, ich habe Karten für die Halbfinals und fürs Finale, aber irgendwie konnte ich die bis jetzt noch nicht auffinden in meinem Account bei der FIFA und bin da immer noch dabei herauszufinden, was das denn soll. Ja, aber theoretisch habe ich Karten für die bereits seit Monaten oder ich glaube seit Ende letzten Jahres ausverkauften Spiele, beide Halbfinals und das Finale in Lyon.
Kleine Anekdote zu den Tickets, es gibt auch viele, die sitzen nicht zusammen, die haben das zwar schon seit Monaten gebucht, das ist so typisch FIFA, ne? Aber man sitzt dann in verschiedenen Blöcken, wenn man Pech hat oder irgendwie, also wir sitzen auch nicht immer nebeneinander, sondern wir sitzen auch mal voreinander. Also würde ich ja normalerweise keine Tickets kaufen. Ja, das ist, wir haben ja noch Glück, wir sitzen wenigstens voreinander, das könnte jetzt auch anders sein. Aber das ist auch so ein bisschen spooky, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man so als Familie dahin fährt, dann ist das so ein bisschen doof, glaube ich.
Ja, habe ich auch öfters auf Twitter gelesen, dass das ein Problem ist.
Gut, dann würde ich doch die Planung der Tickets für die kommende WM gleich nutzen, um eine geschickte Brücke zu schlagen zu unserer dritten Gesprächsrunde, die wir heute machen wollen. Nämlich wollen wir uns jetzt natürlich mit dem kommenden Turnier auseinandersetzen und so ein bisschen schauen, was uns da erwartet, was es da vielleicht für Favoritinnen geben könnte. Genau, wir haben schon gesagt, es wird in Frankreich stattfinden. Was bedeutet, es ist die dritte WM, die in Europa stattfindet, nach Schweden 95 und Deutschland 2011. Also das dritte Turnier in Europa in der achten Ausgabe des Turniers. Frankreich ist uns wahrscheinlich, wenn wir Männerfußball verfolgen, noch von der EM 2016 in Erinnerung, wo sie zuletzt ein großes Fußballturnier ausgetragen haben und ja, das größte Stadion der WM wird das Stadion in Lyon sein, wo über 61.000 ZuschauerInnen reinpassen, was ja schon ganz cool ist, dass sie auch ihre großen Stadien sozusagen rausgeholt haben für dieses Turnier. Und wenn wir uns jetzt angucken, was uns erwartet, wird wahrscheinlich viele vor allem interessieren, wie es so mit dem deutschen Team aussieht. Da gab es ja in den letzten Monaten und Jahren einige größere Veränderungen zu den Mannschaften, die wir vielleicht noch von den letzten Turnieren kennen. Vielleicht lass uns da erstmal ein bisschen drauf eingehen, was es da so für Veränderungen gab in den letzten Monaten.
Das, was heraussticht, ist, dass wir eine neue Trainerin haben, nämlich Martina Voss-Tecklenburg. Und es hat da halt viel Veränderungen in letzter Zeit gegeben, seit halt eben Jones ihr letztes Spiel hatte, beziehungsweise dann nicht der DFB sie nicht mehr wollte und dann erst Horst Rubisch übernommen hat, was aber klar war, dass es nicht für immer ist. So jetzt auf die WM betrachtet, habe ich eigentlich große Hoffnungen in Voss-Tecklenburg, weil ich oft beobachtet habe, was sie mit dem Schweizer Team gemacht hat, weil ich selber auch in der Schweiz studiert habe und auch relativ nah an der Schweizer Grenze wohne. Und dann ist man da doch hin und wieder damit konfrontiert gewesen. Und ich finde, gerade aus der Schweizer Nationalmannschaft hat sie das echt gut gemacht. Das war eigentlich mehr so ein Underdog-Team mit auch sehr hervorstechenden Spielerinnen. Aber sie hat es trotzdem geschafft, dass die immer als Team aufgetreten sind. Fand ich. Und ich hoffe, das schafft sie auch mit der Nationalmannschaft nochmal so, dass wirklich jeder seine Stärken, dass man alles zusammen in einen Topf wirft und dann wirklich so die Qualität des Einzelnen hinten ansteht und man halt so schafft, möglichst weit vorzukommen. Ja.
Wie hat sie sich denn so geschlagen in ihren ersten Spielen als Trainerin, Ellen?
Also ich bin sehr, sehr begeistert, muss ich ja sagen. Also ich fand unter Horst Rubesch, da hat sich schon einiges getan. Aber ich finde es, man sieht eben, also er hat die Grundsteine gelegt dafür, wo sie jetzt hingekommen sind. Also da hat Martina Voss-Tecklenburg da taktisch, glaube ich, auch noch sehr viel weiterentwickelt und sehr viel mehr reingesteckt. Weil man hat ja das Spiel, ich habe jetzt zum Beispiel das von den letzten Testspielen, die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen oder nur halb. Aber das, was ich, wo es mir sehr positiv aufgefallen ist, war das Spiel gegen Frankreich, Testspiel. Und man muss ja sagen, Frankreich ist eine sehr starke Mannschaft, eine sehr konterstarke Mannschaft auch, mit sehr schnellen Spielerinnen. Und da war Deutschland auf den ersten Blick, sah das eben dann nicht so, also es wirkte sehr defensiv alles, aber die haben eben geschafft, dass Frankreich da eben kaum Torchancen hatte. Das war taktisch einfach sehr gut gemacht. Und da ist es mir dann aufgefallen. Also da habe ich dann gedacht, ja, das ist es. Sie haben es geschafft. Frankreich hatte ja auch vorher die USA geschlagen in dem Testspiel. Und dann hat ja Deutschland oder wir haben dann eben einen Weg gefunden, Frankreich diese Konter auch zu stoppen. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt vorher war ich immer noch so ein bisschen, okay, ich glaube, sie können schon weit kommen bei der WM, aber ich hätte jetzt gesagt, maximal Halbfinale und dann ist Schluss. Und das war schon sehr positiv. Also das war schon sehr positiv von mir formuliert. Und dann habe ich nach dem Spiel gedacht, nö. Wenn die das so, also ich sehe bei Deutschland immer noch so ein paar Probleme in der Defensive und auch im Umschaltspiel, dass das nicht schnell genug ist, weil immer gerne mal hinten rum gespielt wird und dann eben Zeit verloren geht, dann das verlangsamt das Spiel, aber das sind eben verglichen mit vor 2 Jahren bei der EM, das war ja ein Durcheinander. Da wusste ja keine, auf welcher Position sie spielt, weil alle konnten ja theoretisch auf jeder Position spielen. Und ich bin sehr begeistert.
Jule, was sind denn die Probleme, die erst Rubisch und dann jetzt Voss-Tecklenburg angehen mussten? Weil Steffi Jones wurde ja wahrscheinlich nicht ohne Grund entlassen. Und wenn ich mir so meine Fußball-Bubble angucke, gab es da auch einige Unzufriedenheit mit der Nationalmannschaft, bevor es jetzt wieder bergauf ging.
Ja gut, Steffi Jones war als Trainerin zu neu und ich glaube, also das hat sie jetzt scheinbar so komplett überfordert. Die hat ja das Team von Sylvia Knight genommen und dann die ersten Testspiele gingen auch noch, aber es wurde dann immer schlechter und Steffi Jones hat halt keine konstante Leistung bekommen. Man hat ja irgendwie auch relativ blass gegen Island verloren, da war dann die WM-Quali in Gefahr und deswegen hat man sich da mit Sicherheit auch entschieden, da dann doch nochmal das umzureißen, um dann Horst Rubisch machen sollen. Und der Horst Tubrasch hat also dem Ganzen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Er hat das ein bisschen vereinfacht, er hat klare Anweisungen gegeben. Er hat stark darauf gesetzt, dass man nur einen Ballkontakt, also für dieses ein Kontakt Ballspiel, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ja, er hat die im Prinzip so ein bisschen stabilisiert in allen Formen. Und da hat man dann ja dann auch sämtliche weitere Spiele gewonnen für eine Quali und auch die meisten der Testspiele. Und also die Mannschaft unter Steffi Jones war verunsichert. Die war das hat man bei dem Spiel bei der EM gegen Dänemark stark gesehen, das hat man aber auch immer wieder gesehen. Die war dann irgendwann, stand die auf dem Platz und die wussten alle nicht mehr, was sie zu tun hatten. Und Steffi Jones war dann leider auch nicht mehr hilfreich. Und Steffi Jones hat dann auch ein paar Mal die Kontenance verloren, finde ich, in Übertragungen und hat dann Sachen gesagt, die sie vielleicht hätte nicht sagen sollen. Die war damit einfach, behaupte ich jetzt mal so, überfordert. Und das ist natürlich Horst Tubrasch nicht. Der ist ja nun wirklich ein ganz alter Hase da. Und Martina Voss-Tecklenburg hat natürlich auch ein Jahrzehnt mindestens Erfahrung, ich glaube noch länger, hat schon Titel gewonnen und hat halt weiß, wie man mit Mannschaften umgeht, wie man die aufbaut, wie man junge Spielerinnen einbindet. Und das kommt der Mannschaft stark zugute. Martina Voss-Tecklenburg hat eine taktische Vorstellung, wie sie das angehen möchte. Sie hat die Defensive stabilisiert. Sie hat auch noch mal ein paar Leute reingeholt, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte, wie Hegering. Und Martina Voss-Tecklenburg weiß, glaube ich, was sie tut. Ob das jetzt ausreichen wird, das ist eine andere Frage. Aber man hat zumindest das Gefühl, dass das, was gewollt ist, dann irgendwie auch angekommen ist bei der Mannschaft und dass die das besser umsetzen können und dass die jetzt auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben und da irgendwie nicht völlig planlos rumlaufen.
Wobei, Jule, ich würde das noch ergänzen. Also ich glaube nicht, dass Jones so unkompetent war, sondern je länger ich das drüber nachdenke und auch mit Abstand betrachte, ich glaube, sie wollte einen progressiveren Ansatz machen, also das Team umschmeißen und andere Strukturen etablieren. Und dieses Projekt an sich ist einfach gescheitert und sie hat damit konnte sie keinen Erfolg verzeichnen. Aber ich würde schon sagen, ich glaube, sie hatte schon eine Idee irgendwie so. Und dieser progressive Ansatz ist leider komplett in die Hose gegangen. Ich meine, es ist eigentlich voll cool, irgendwie so zu sagen, ich gehe da jetzt rein und will was Neues machen, aber leider ist es halt unterm Strich total gescheitert und am Ende waren alle mehr so ein bisschen orientierungslos. So würde ich das unterm Strich, die Jones-Ära, sehe ich sie aktuell.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sie generell inkompetent war. Also ich glaube, sie war, als es nicht geklappt hat mit dem, wie sie es vorhatte und die Spielerin das nicht umsetzen konnte, hatte sie auch keinen echten Plan B, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sie hat ja dann mit dem, wie sie spielen wollte, oder sie hatte nochmal versucht umzustellen auf das, was früher Frauen Reit hatte, aber es hat natürlich dann auch nicht mehr geklappt. Also ich glaube, sie erfahrene Trainer können das ja dann eher einschätzen. Klappt das nicht? Und ich glaube, da fehlt ihr ja einfach die große Erfahrung. Und da war ja vor allen Dingen auch die Erwartung riesig hoch. Ne? Wenn jetzt Steffi Jones gesagt hätte, Mensch, ich fange jetzt mal an mit Leverkusen oder so, irgendwas in der Richtung, ne? Dann hätte es keine Backe interessiert, wenn das nicht geklappt hätte irgendwie. Ne? Aber so hat sie natürlich jetzt irgendwie, war sie jedes Mal in der Zeitung und musste lange Fernsehinterviews geben, wenn das nicht geklappt hätte. Und ich glaube, wenn man noch nie Trainer war und dann so anfängt, das ist schon hart. Und dann ist natürlich dann auch schwierig umzustellen, wenn man merkt, das klappt so gar nicht. Dann klappt ja auch alles, diese ganze Kommunikation war dann ja irgendwie so ein bisschen.
Ja, voll.
Genau, also dann Lena Gößling hat dann öffentlich kundgetan, es war natürlich jetzt auch doof, kundgetan, dass sie da unzufrieden ist. Und anstatt zu sagen, lassen wir Lena Gößling ganz raus, hat man sie da mitgenommen und dann aber irgendwie in der 10 Minuten vor Schluss eingewechselt bei dem 100. Länderspiel. Ich glaube, passte dann, wie das manchmal so ist, das eine auf das andere nicht mehr so richtig gut.
Also was mir noch aufgefallen ist, bevor ich das vergesse, mit den Testspielen ist mir noch aufgefallen, dass sie, also ich glaube auch, dass Horst Rubesch und Martina Voss-Tecklenburg, dass die schon zusammen ein bisschen sich abgesprochen haben in der Endphase beziehungsweise in der Phase, wo sie eben noch die Schweizer Nationalmannschaft versucht hat, durch diese Playoffs zu bringen, durch die WM-Playoffs. Aber man sieht auch an den Gegnerinnen, gegen die die gespielt haben. Die haben eben unter Horst Rubesch gegen bekannte Gegnerinnen gespielt, also gegen Spanien oder Italien oder gegen Österreich zum Beispiel. Und wohingegen ist jetzt unter Martina Voss-Tecklenburg wirklich, das waren jetzt wirklich die, ich meine, Frankreich mit Titelfavorit dieses Jahr und dann eben gegen Chile, gegen die, die jetzt noch nie vorher gespielt hatten. Also da ist dann wirklich Systematik zu erkennen und da geht es dann wirklich nur noch darum. Also auch, dass die Nationalmannschaft an keinem dieser Turniere da im Februar teilgenommen hat. Also weder beim Ski Beliefs Cup, diesem Auswahlturnier da in den USA oder beim Algarve Cup, machen sie ja eh schon seit Jahren nicht mehr mit, sondern dass sie sich hingesetzt haben oder dass die eben sich auf sich konzentriert haben und darauf konzentriert haben, endlich diese Mannschaft wieder sowohl taktisch als auch wahrscheinlich auch charakterlich und alles wieder zusammen zu einer Einheit zusammenzukriegen. Und dann eben diese Testspielgegner, die auch wirklich, auch Japan, die auch wirklich stark sind und die auch bei der WM dabei sind und nicht einfach mal so ein, so ein Feel-Good-Gegner wie, muss ich ja leider sagen, Österreich in dem Spiel, da war ich im Stadion, das war wirklich, das war nicht schwer, da waren sie nicht gefordert. Also das ist, finde ich, genau das richtige Zeichen. Es ist auch dieser Siegeswille ist wieder da. Und der war vorher, das konnte ich jedenfalls nicht erkennen. Nicht großartig.
Das heißt, ich höre jetzt bei euch allen dreien raus, wir werden eine andere deutsche Mannschaft auf dem Platz erleben bei der WM als bei der zurückliegenden Europameisterschaft. Das wird ja nicht nur mit der Trainerin zu tun haben, sondern auch mit Spielerinnen. Tami, da gab es ja einige Gesichter, an die wir uns vielleicht schon gewöhnt haben, die jetzt dieses Jahr nicht mehr dabei sein werden.
Ja, genau. Und zwar ein bisschen unter dem Radar ist eigentlich Laudert verschwunden. Also sie wurde halt nicht nominiert jetzt nochmal für den neuen Kader. Es war schon so ein bisschen absehbar. So nach dem großen Olympiasieg sind ja einige der alten Stammspielerinnen abgetreten auch. Das ist auch ein bisschen so in den Medien verloren gegangen, finde ich persönlich. Dass es nicht genug gewürdigt wurde. Und sie hatte auch einen größeren Instagram-Post eben abgesetzt, wo sie auch quasi schon ein bisschen so, wo man so die zwischen den Zeilen auch lesen konnte, dass es jetzt nicht so ganz ihrer Vorstellung entsprochen hat. Und dass sie sich sowohl von ihrem Trainer bei Bayern als auch jetzt von der Nationalmannschaft her nicht so ganz unterstützt fühlt. Aber es ist auch... Es ist wirklich so eine neue Ära, diese WM, würde ich sagen. Also es hat nicht mehr so viele Oldies dabei. Eine der Oldies ist die Schuld eben. Und dann Gößling, Pop und Schwers. Und dann finde ich, das ist schon so diese neue Generation, die aber auch schon länger jetzt dabei ist. Die haben halt alle sind sehr früh hochgeholt worden, wie Leupolz, Meier und Debritz. Und dann aber nochmal Youngsters jetzt halt, so eben Bühl oder Gwin. Zum Beispiel. Also es ist, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist deutlich jünger als sonst. Ellen, Jule, korrigiert mich, wenn das nicht so ist. Aber ich glaube, jetzt kommt nochmal eine richtige junge Generation an Spielerinnen.
Ja, das sehe ich auch so. Also es ist schon auffällig, auch wenn jetzt einige von denen, die ich gerne dabei gehabt hätte, nicht dabei sind. Wie zum Beispiel Sydney Lohmann, aber die ist ja wenigstens... Auf Abruf, glaube ich, dabei. Aber es ist eben dann auch so, dass das ist jetzt vielleicht auch Laudert so ein bisschen das perfekte Beispiel dafür, dass es eben nicht reicht, wenn man in der Vergangenheit sehr gute Leistungen erbracht hat. Weil Laudert war ja bei der WM 2007 zum Beispiel, war die ja eine der besten Spielerinnen. Und 2011 auch, glaube ich. Aber das reicht eben nicht mehr, sich nur noch auf, also die hat sich dann, die war ja lange verletzt, die hat sich auch zurückgekämpft und das ist auch eine starke Leistung, dass sie das geschafft hat. Hat dann auch auf einer anderen Position gespielt, also wie Innenverteidigung, was ja eigentlich, sie war ja sonst eher eine defensive Mittelfeldspielerin und hat sich dann vielleicht auch gedacht, dass sie auf der Position dann mehr Chancen hat, auch nominiert zu werden und sie wurde aber nicht nominiert. Hat sich auch sehr darüber geärgert, das kann man, ich weiß nicht, ob es noch online ist, aber man kann es auf ihrem Instagram-Account lesen, dass sie sich sehr darüber geärgert
hat. Ja.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, der Punkt dabei war, also mein Punkt dabei war, dass sie, dass eben dass eben jetzt die Leistung, also nicht jetzt die Leistung zählt, vorher hat auch schon die Leistung gezählt, aber dass halt viele von diesen, von den bisschen älteren Spielerinnen dann auch dann eben nicht mehr nominiert werden, wenn sie nicht Top-Leistungen erbringen, auch in der Liga. Und deswegen ist zum Beispiel Gößling nominiert worden und Simone Lauder nicht.
Naja gut, das kann man ja auch nicht, es gibt ja auch Leute, die mitgespielt, die jetzt mitfahren, die jetzt vielleicht auch nicht so 1:1, aber die beste Leistung in der Liga vollbracht haben, aber ich denke, dass Martina Voss-Tecklenburg wird sich da schon irgendwas gedacht haben, vielleicht fand sie jetzt auch vom Typ anstrengend, das ist immer schwierig, aber ich glaube, früher hatte man das ja auch irgendwie, aber da hätten die Leute das ja nicht so verkünden können einfach, ne? Also jetzt kann ja Simone Lauder einfach auf Instagram was schreiben und dann steht es morgen in der Zeitung oder zumindest in so ein paar Online-Medien. Das war ja früher nicht so. Da hättest du ja irgendwie eine Pressemitteilung schreiben müssen und so oder was weiß ich. Da war der Aufwand ja höher. Und da hätte vielleicht auch jemand vorher drauf geguckt und gesagt, na Simone, schreib das doch nicht so.
Ja, das wäre vielleicht besser gewesen.
Also ich finde es gut, dass er die nicht mitgenommen hat, weil ich finde, Simone Lauder war eine super wichtige Spielerin in ihrer Karriere, aber irgendwann ist dann auch die Luft so ein bisschen raus. Und das finde ich, ist ja bei Simone Lauder irgendwie nach ihren ganzen Verletzungen dann doch irgendwann mal passiert.
Ja. Also was ich am Kader ein bisschen, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, oder sind die Torhüterinnen. Weil ja Benkart nominiert wurde, obwohl sie ja auch, sie hatte ja einen Kreuzbandriss und die hat jetzt auch, glaube ich, in der Liga oder auch im DFB-Pokalfinale war sie. Quatsch, nicht im Pokalfinale, was rede ich da? Nein, aber im Pokal, also die war halt zum Ende der Saison in der Champions League, das war's.
Ja, Champions League.
Da hat sie dann gespielt. Und das war dann eben schon, da konnte man dann schon ahnen, warum sie, also dass sie eben Spielzeit bekommen hat, auch bei Bayern, damit sie eben vielleicht auch nominiert wird. Was dann für die Stammtorhüterin vielleicht nicht, also für Zinsberger vielleicht nicht so nett war, aber die hat ja jetzt auch eh gewechselt. Naja, aber es ist, ich weiß nicht, also da war ich so ein bisschen, ich meine, sie war schon dabei und sie ist auch eine sehr gute Torwärterin gewesen, nur das ist so ein bisschen so ein Risikoding, obwohl sie ist ja nicht die Nummer eins.
Das Problem bei den Torfrauen ist ja, die sind ja alle so ein bisschen mal verletzt gewesen. Schmitz war mal verletzt, Froms war verletzt, Almut hatte ja Masern und jetzt Schulter. Also so 100% fit waren die jetzt ja lange nicht. Aber ich persönlich hätte jetzt auch lieber Schlüter mitgenommen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich war mehr mit Berger irgendwie, weil die ja bei Chelsea sich jetzt auch gegen Lindahl durchgesetzt hat.
Wenn wir jetzt die angucken, die so dabei sind im Kader, was werden denn eurer Meinung nach die wichtigen Spielerinnen sein, also von denen wir viel hören werden, weil sie mental oder von ihrem Spiel her ganz wichtig für die Mannschaft sein werden?
Ich meine, da gibt es ja einige. Marujan mit Sicherheit. Ich finde, Marujan hat das sehr gut getan, dass sie jetzt ihre Kapitänsbinde nicht mehr hat und dass sie jetzt wieder fit ist und auch im Lyon spielt. Und ich verspreche mir jetzt mehr von ihr als in den letzten Jahren. Vielleicht, wenn sie noch ein bisschen mehr dahin kommt, wo sie in Lyon ist, dann wird sie die beste Marujan aller Zeiten für die DFB-Elf. Pop wird man mit Sicherheit oft hören, weil sie ja die Kapitänin ist und Hut auch. Ja, Debritz, Leupolz auch ganz stark und ich gehe davon aus, dass Hegering spielen wird, die ja ganz frisch im Kader ist mit ihren 29, ne? Ist ihr Debüt sehr, sehr spät gefeuert hat und Dorsun, würde ich auch sagen, wird spielen und daher auch wahrscheinlich öfter mal in Erscheinung treten, obwohl sie ja in Wolfsburg nicht zwangsläufig Stammspielerin ist.
Also wenn ich stark einschätze, ist auch Julia Gwinn. Gerade weil ich sehe die Schwachstelle, die Deutschland hat, sehe ich in der Abwehr, weil das ist einfach teilweise zu langsam, das Stellungsspiel stimmt nicht. Ich finde gerade Julia Gwinn, die hat ja auch in Freiburg letzte Saison, aber auch diese Saison, letzte Saison war sie, war halt Freiburg super Saison sowieso, die ist halt auch für ihr Alter, die ist erst 19, die ist, die hat jetzt auch körperlich nochmal, also athletisch hat die nochmal richtig zugelegt, gegen die möchte ich nicht spielen. Also die kann auch, ja, also nee, die hat halt Power, die ist super schnell, wie die nach, die hat auch Übersicht, die ist torgefährlich. Die ist jetzt halt in der Abwehr nominiert, kann aber auch Mittelfeld spielen, weiß ich nicht. Ja, und sonst würde ich auch Marojan, klar, Marojan ist die beste Spielerin, die Deutschland hat. Es ist eine der besten Spielerinnen der Welt. Hat gerade erst die Champions League gewonnen, hat das erste Tor geschossen. Also es ist Marojan, da hoffe ich auch wirklich darauf, dass das jetzt ihr endgültiger Durchbruch nicht, aber dass sie da wirklich, dass sie diese WM prägt. Also dass sie die WM prägt, wie Carly Lloyd die vorherige WM geprägt hat. Und wie Homare Sava die WM davor geprägt hat. Das ist so mein Wunsch und ich kann mir auch vorstellen, dass das eintritt, weil sie jetzt wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, dass sie jetzt sich wohler zu fühlen scheint ohne die Kapitänsbinde.
Ja, aus Freiburger Sicht fällt der Name Gwin halt im letzten halben Jahr sehr, sehr, sehr oft. Deshalb bin ich da schon fast ein bisschen gesättigt. Trotzdem muss ich Ellen auch ein bisschen recht geben, natürlich. Und ich würde mir von Gwin auch so ein tolles Tor wünschen, wie sie in der Bundesliga gemacht hat, auch wenn sie jetzt für die Abwehr nominiert ist. Und ich sehe auch, ich finde Debritz tatsächlich immer noch eine sehr, sehr starke Spielerin, die einfach auch so ein bisschen. Die ist halt nicht so präsent wie Marojan vielleicht und zieht aber so ein bisschen im Hintergrund auch so die Fäden. Und ich hoffe, dass es auch für sie eine richtig gute WM wird. Und eben, wir haben auch viele gute, junge Nachwuchsspielerinnen dabei. Und also ich glaube nicht, dass Clara Bühl, also jetzt auch aus Freiburger Sicht, zum Einsatz kommt. Aber ich würde es ihr wünschen, weil ich glaube, sie könnte so der Surprise Act sein, weil die echt auch sehr, sehr viel Potenzial hat, auch mit ihren jungen Jahren. Also ich glaube, das könnte so, wenn ich jetzt in die Glaskugel schaue, das könnte ein Überraschungs-Act noch werden. Aber ich bin natürlich auch froh, wenn erstmal die gesetzten, erfahrenen Hasen spielen, sage ich jetzt mal so. Häsinnen.
Ja, Alex Popp, das erste große Turnier als Kapitänin. Wie schätzt ihr das ein? Ist das eine gute Rolle für sie? Ist sie die richtige für die Rolle?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde sie toll. Ja, total.
Vor allen Dingen, sie ist ja so eine Rampensau auch. Ne? Da muss man als Kapitänin auch so ein bisschen sein. Das war Maro nie, die war irgendwie mehr so, naja, ich mache einen schönen Freistoß, aber Pop legt sich auch an. Die hat, glaube ich, auch Bock auf so ein Interview danach. Ich glaube, das ist mehr so ihr Ding.
Dann gucken wir doch mal auf die Spiele, die wir am Anfang sehen werden. Wir sind in Vorrundengruppe B zusammen mit China, Spanien und Südafrika. Ich würde jetzt mal sagen, Deutschland ist der Gruppenfavorit. Was sagt ihr?
Sehe ich auch so.
Und wer wird den zweiten Platz unter sich ausmachen?
Ich würde China und Spanien, aber ich sehe China im Moment stärker als Spanien.
Ich sehe Spanien stärker. Ich
weiß auch nicht.
Es scheint spannend zu werden.
Ich setze voll auf Spanien.
Würdet ihr sagen, gegen eine der beiden Mannschaften muss Deutschland sich mehr Sorgen machen? Also das ist irgendwie das Spiel, bei dem es auch sein kann, dass wir Punkte lassen?
Gegen China. Würde ich sagen. Ja, ich finde Spanien, ich bin keine Freundin des spanischen Spielstils oder des spanischen Fußballs im Generellen nicht. Also es ist mir zu viel Ballbesitz Fußball. Das ist nicht so mein Ding. Ich mag das lieber, wenn es ein bisschen hin und her geht und wenn es ein bisschen. Ja, also ich finde, es ist zu ausrechenbar, wie sie spielen. Ich glaube, die werden in den nächsten Jahren, bei der nächsten WM 2023, da könnten die angreifen. Aber ich glaube, das ist noch eine WM zu früh für die. Also man hat es auch in der Champions League gesehen, die hatten die spanischen Mannschaften, die hatten, ich meine, die sind relativ, also Barcelona ist ja bis ins Finale gekommen, allerdings dann auch über den eher einfacheren Strang, dieser beiden Stränge, die sich dann im Finale getroffen haben. Und da hat man eben gesehen, das war ein Klassenunterschied. Und wenn Wolfsburg ins Finale gekommen wäre gegen Barcelona, hätte Wolfsburg auch gewonnen. Also das ist, ja, also ich sehe Spanien nicht als es ist eine gute Mannschaft und die haben auch sehr gute Spielerinnen. Gerade auch Eva Navarro zum Beispiel, die hat ja auch bei den U-Turnieren mitgespielt und war da sehr auffällig. Das ist jetzt so meine Lieblingsspielerin von Spanien. Aber ich sehe die wurden auch, als die Gruppen ausgelost worden sind im Dezember, wurde ja auch drüber berichtet, ganz kurz, und da hieß es dann, ich weiß nicht warum, und ob sich da, das ist immer noch so ein bisschen, ob sich da alle einig waren oder ob es eine Person geschrieben hat und dann andere einfach übernommen haben, weil sie sich eben nicht so sehr mit Frauenfußball beschäftigen, dann hieß es dann plötzlich, dass Spanien einer der Favoriten auf den Titel ist. Das habe ich jetzt aber seit ein paar Monaten nicht mehr gehört. Also vielleicht war das dann wirklich nur so, eine Person hat halt DPA-Meldung rausgehauen und dann wurde das eben übernommen. Mhm. Weil ich sehe die nicht, also auf jeden Fall nicht als WM-Favorit.
Aber Jule, wenn du sie als Favoritin auf Platz 2 der Gruppe B siehst, was zeichnet sie für dich aus, dass du sagst, die schaffen das?
Ja, ich finde, die sind immer noch sehr stark und gerade dieses Ballbesitzspiel, das hat man immer das Gefühl, das mögen die deutschen Spieler nicht dagegen spielen sozusagen. Die haben das mehr, dass sie selber im Ballbesitz sind und dann was machen können, dieses ewige Ballbesitz, du kommst da nicht dran, du musst da hinterherlaufen und so. Das ist sowohl bei den U-Turnieren als auch bei dem Testspiel, finde ich, ist das schon, habe ich das Gefühl gehabt, das liegt denen nicht so und da sind die Spanierinnen stärker. Ich glaube nicht, dass die Spanierinnen ernsthafter Titelfavorit sind, da sind sie noch von entfernt. Das, glaube ich, kann durchaus kommen, wenn die ganzen U-Spielerinnen hochgezogen werden. Ich glaube, die sind auch noch gar nicht so großartig mit dabei. Aber ich denke, dass die schwieriger sind als China und erst recht schwieriger als Südafrika. Wir haben ja auch ein Testspiel gegen die nicht gewinnen können. Also das ist schon so ein schlechtes Zeichen, hätte ich jetzt fast gesagt.
Mhm. Südafrika hat jetzt niemand genannt als Kandidat für den zweiten Platz in unserer Vorrundengruppe B. Sind schon die Außenseiterinnen, oder Tami?
Ja, total. Afrikanische Mannschaften haben es allgemein schwer bei der WM tatsächlich immer noch, leider. Ich wünsche mir für Nigeria, dass sie ins Achtelfinale kommen, weil sie es bisher nur einmal geschafft haben und schon bei jeder WM dabei waren. Aber jetzt bin ich bei einer anderen Gruppe. Aber
Nigeria hatte ja gegen Südafrika auch den Afrika Cup gewonnen im Finale.
Ja.
Und Südafrika ist als Finalist des Afrika Cups sozusagen qualifiziert, hier dabei zu sein. Sind ja auch das erste Mal bei einer WM dabei. Ich glaube, als eine von 4 Mannschaften insgesamt bei dieser WM, die das erste Mal dabei sind. Wahrscheinlich würde ich auch sagen, da spricht viel dafür, dass die vielleicht nicht so viel mit dem Weiterkommen zu tun haben.
Man sieht es halt eben am Vergleich mit Nigeria, eben die waren bei jeder WM dabei und konnten echt noch nicht so viel da ausrichten. Und ich glaube deshalb auch nicht, dass Südafrika jetzt groß was ausrichten wird.
Also ich glaube, dass Südafrika, das könnte höchstens, weil die halt auch konterstark sind, dass das ein Problem werden könnte. Aber die sind halt defensiv leider auch nicht besonders stark. Also ich habe ein paar, weil ich die australische Liga, die W-League, geguckt habe. Und da waren eben auch südafrikanische Spielerinnen dabei, die da sehr sehr aufgefallen sind und dann habe ich mir ein paar von den Testspielen, ich glaube 2 habe ich mir angeguckt. Das fand ich nicht schlecht. Also es war besser, als ich es erwartet hatte und die haben auch wirklich, also es war sehr offensiv, aber dann leider auch dann hinten, dann haben sie halt auch Tore kassiert, obwohl die haben, glaube ich, gegen die Niederlande gesehen, da haben sie unentschieden gespielt. Das war auch von einem riesen Publikum. Ich meine, es gibt dann auch viele Menschen mit niederländischen, weit zurückreichenden Wurzeln in Südafrika. Gegen Schweden haben sie aber auch, glaube ich, also wenn sie verloren haben, dann nicht besonders hoch. Also ich sehe die nicht als super schwach, verglichen mit anderen Mannschaften, die in anderen Gruppen auch, ne? Also verglichen zum Beispiel mit Thailand. Da sehe ich sie schon sehr viel stärker.
Ja, dann sagen wir gehen davon aus, Deutschland kommt weiter durch diese Gruppe hindurch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Butter bei die Fische und geben mal alle unseren Tipp ab. Wie weit wird Deutschland denn kommen? Vielleicht machen wir einmal die Runde. Tami, was sagst du?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich bei Lottes Erbenen gesagt habe. Also mein Fanherz hofft auf Finale. Auf jeden Fall. Also ich, aber das ist so aus Fansicht wirklich so krass. Aber das wünscht man sich doch einfach auch. Und ach, keine Ahnung, auch weil ich ein großer Fan auch von Vos Tecklenburg bin und einfach auch von der Mannschaft, diese Spielerinnen. Vielleicht reicht es auch nur fürs Halbfinale, sage ich jetzt mal so aus. Also ich hoffe, ich sag mindestens Halbfinale und ich wünsche mir aber, dass sie ins Finale kommen.
Sehr schön. Ellen?
Ich sag Finale.
Und Jule?
Also wenn sie nicht Gruppenerster werden, dann kommen sie bis ins Achtelfinale, dann wartet da wahrscheinlich die USA und es ist vorbei. Wenn sie Gruppenerster werden sollten, dann würde ich denen auch Halbfinale oder Finale fort, also würde ich auch sagen, kann es für Finale reichen.
Ich sag tendenziell immer, Deutschland kommt ins Halbfinale, egal bei was für einem Turnier wir sind, vollkommen unqualifiziert, weil das so der Mittelhochtief-Tipp ist irgendwie. Spannend ist ja, dass jetzt niemand Weltmeisterinnen gesagt hat. Da habt ihr scheinbar andere auf dem Zettel. Ja. Ellen, sag doch mal, wer ist so deine ein oder zwei Teams, von denen du denkst, die können es werden?
Ich habe vier Teams, von denen ich denke, dass sie es werden könnten. Und die würden, gibt's immer noch auf der FIFA-Website, es nennt sich Bracket Challenge, wo man dann eben selber tippen kann, wer wird Gruppenerster, Zweiter, Dritter oder die besten Gruppen Dritten und so weiter und so fort. Und dann kann man sich das so zusammensetzen. Und da kam bei mir eben raus, Deutschland, also ich habe das auch ernsthaft gemacht, das ist jetzt, hat mich nicht überrascht, aber es kam Deutschland gegen England raus als Finale. Ich habe aber auch Frankreich allein schon durch den Heimbonus und weil die halt auch eine sehr starke Mannschaft haben und weil die auch gegen die USA in dem einen Spiel sehr gut gespielt haben. Die USA sind natürlich immer auf dem Zettel, die wollen das auch gewinnen und die werden auch weit kommen. Aber wenn die eben auf Frankreich treffen, dann sehe ich Frankreich auch aufgrund des Heimvorteils, sehe ich Frankreich als stärker an. Also ich tippe, es wird Deutschland oder England. Ich kann mich noch nicht festlegen.
Ja, dass der Heimvorteil nicht zu unterschätzen ist, haben wir, glaube ich, auch bei der letzten EM mit den Niederlanden ganz gut gesehen, die ja so ein bisschen meine Lieblinge, sage ich mal, sind, auch wenn ich mir jetzt im Vorgespräch von euch schon habe sagen lassen, dass sie wahrscheinlich eher nicht medienweit als Favoritinnen gehandelt werden. Aber für mich, mich hat das so begeistert, wie die gespielt haben bei der EM, weiß ich auf jeden Fall, für wen ich anfeuern werde über das Turnier hinweg, damit die weiter nach vorne kommen. Jule, hast du noch Favoritinnen zu ergänzen?
Nee, ich würde das ähnlich sehen. Also ich denke mal, die Japanerinnen haben gute Chancen und die USA haben gute Chancen. Ich meine, die waren ja auch die letzten Male immer im Finale, das bietet sich so an. Frankreich halt der Gastgebervorteil, ist mal die Frage, ist das jetzt ein Vorteil oder ist das auch eine große Bürde, weil dadurch die Erwartungen sehr, sehr hoch sind, wie damals bei uns in Deutschland, das hat ja auch nicht so gut geklappt. Und ich persönlich würde tatsächlich auch die Niederlande mit ins Boot schmeißen, weil die halt einen ziemlich coolen Fußball spielen und weil die, glaube ich, auch, also die haben nicht diesen schrecklichen Druck wie jetzt die USA oder Frankreich. Und ich kann mir irgendwie, die spielen halt guten Fußball und die sind ja auch relativ nah an Frankreich. Also insbesondere die etwas nördlich gelegenen Städte sind ja jetzt nicht so super schwer zu erreichen von den Niederlanden aus. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die einen große Masse bewegen, die da hinreist und das die Spiele begleitet. Und von da an kann ich mir auch vorstellen, dass das eine orangene Party wird.
Tami, bei dir noch jemand zu ergänzen oder unterstreichst du das mit?
Ich bin langweilig und habe die gleichen Leute auf dem Zettel. USA, England, Deutschland, Frankreich. Ja, Frankreich halt vor allem auch, also ich sehe es auch eher als Chance, eben durch den Push von außen dann, dass sie weiterkommen, also eher den Heimvorteil als den Nachteil mit dem psychischen Druck, gerade weil halt in Frankreich das ja auch so boomt mit Fans und allem, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das eher so ein pushender Faktor sein wird für die.
Ich finde ja ganz spannend, also ich habe mich ein bisschen durch Artikel vorher geklickt, wer so Favoritinnen sein könnten. Und total viele nennen Brasilien. Und dann im Vorgespräch hat Ellen sofort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und meinte, ah, das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Wie schätzt ihr Brasilien so ein, Ellen? Was war da deine Befürchtung?
Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich das gar nicht so, aber ich lese auch, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es einfach nicht gelesen, aber Brasilien, die haben halt wirklich da hatten wir auch in Lottes Erbinnen, die waren da hatten wir drüber gesprochen, die haben ihre Testspiele, die haben kein Testspiel gewonnen, glaube ich. Die haben seit was weiß ich wie viel Spielen, ich glaube das Höchste war dann mal ein Unentschieden. Das hatten wir dann auch länger darauf eingegangen, woran das liegen könnte und hatten dann da unterschiedliche Ansichten, aber die vielleicht auch alle was miteinander zu tun haben. Aber der Hauptpunkt ist dann eher der Trainer, der einfach, also ja, und der Verband, der da wirklich wenig macht. Also das ist, ich glaube, das ist so ein Ding, die waren halt früher, als sie dann 2007 im Finale waren zum Beispiel oder auch durch Marta eben, die ja jetzt immer noch eine super Spielerin ist und die auch ein Spiel immer noch entscheiden kann. Aber das sind eben Sachen aus der Vergangenheit und das ist nicht mehr wie 2019 Fußball gespielt wird. Also die werden keine nennenswerte Chance haben. Lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster an.
Ich wollte gerade auch die These in den Raum werfen, das kann gut sein, dass manche Medien auf diese Idee kommen, weil sie eben Marta so präsent im Kopf haben und dann von dieser einen Spielerin so ausgegangen wird, dass eine ganze Mannschaft vielleicht dominieren kann. So könnte ich mir, das ist jetzt eine Vermutung, muss nicht so sein, aber bei Marta ist schon bei sehr vielen Leuten halt präsent und deshalb vielleicht... So.
Und dann vielleicht noch bei Medien, die sich sowieso nicht so auskennen mit Frauenfußball, dass sie einfach denken, Brasilien ist doch beim Fußball immer vorne mit dabei, so ungefähr, und da irgendwelche Vergleiche anstellen. Sind natürlich auch nur Unterstellungen meinerseits, ich habe da keine genauen Hinweise drauf. Weg von den Mannschaften, die wir tatsächlich als Favoritinnen einschätzen, habt ihr denn noch... Neben meinen Niederländerinnen, sonst gibt es noch Lieblinge oder Geheimfavoritinnen, wo ihr sagt, ach, wenn die weiterkommen, vielleicht bis ins Achtel- oder Viertelfinale, da würde ich mich so richtig freuen. Oder die haben vielleicht in ihrer Gruppe die Chance, der Underdog zu sein, mit dem niemand gerechnet hat. Also Tami, bei dir habe ich vorhin schon mal Nigeria rausgehört.
Ja, das hätte ich jetzt nochmal gesagt. Ja, eben habe ich ja schon gesagt. Die waren jetzt immer dabei, also und nur einmal im Achtelfinale. Jetzt bin ich mit Herzen dabei und würde es ihnen wünschen, aber sie haben leider die schwierigste Gruppe oder eine der schwierigsten Gruppen. Von dem her, es wird schwierig, aber wer weiß, Fußball spielt ja manchmal nach seinen eigenen Regeln. Phrasenschwein.
Sehr schön. Jule?
Ja, ich würde zumindest die Neuseeländerin mal einen Gewinn gönnen, also dass sie mal wirklich gewinnen für sich. Das muss man auch erstmal schaffen. Weil die waren auch schon oft dabei und haben irgendwie, glaube ich, nicht ein einziges Mal gewonnen, sondern meistens verloren oder mal höchstens schon unentschieden. Da wäre es ja schön, wenn man da auch mal mit so einem 3 Pünktchen aus dem Turnier gehen könnte. Ansonsten habe ich jetzt keinen speziellen Wunsch oder Favoriten.
Und Ellen, gibt es bei dir noch jemanden?
Ja, ich hab viele. Also ich habe viele, die ich mag oder denen ich es gönnen würde und von denen ich es auch, zum Beispiel Kamerun. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kamerun das schafft. Die haben es bei der letzten WM bis ins Achtelfinale geschafft. Wenn die auspacken, was die offensiv drauf haben und was die körperlich auch drauf haben, dann könnten die das nochmal schaffen. Jamaika ist so ein Liebling von mir. Das ist sehr unrealistisch, dass sie weiterkommen.
Die sind auch das erste Mal dabei, ne?
Ja, die sind das erste Mal dabei. Da hat sich jetzt auch gerade deren Starstürmerin, die hat sich jetzt auch gerade verletzt im Spiel gegen Schottland. Schottland ist noch ein anderer meiner Lieblinge. Von denen würde ich das auch gönnen. Und denen würde ich es auch zutrauen, dass sie als bester oder als einer der besten Gruppendritter dann nochmal einen Unterschied machen. Aber ja, also das sind so Sachen. Und wen ich persönlich nicht unbedingt unterstütze, da habe ich jetzt nicht so den Bezug zu, aber ich habe irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass Italien gut weiterkommt, also gut durchkommt. Mhm. Auch wenn die jetzt beim Testspiel gegen Deutschland noch nicht so beeindruckend gewirkt haben. Die haben jetzt in der Vorbereitung, ich glaube, in ihrem letzten Spiel haben sie gegen die Schweiz gewonnen, 3-1. Ja, mhm. Und ich weiß nicht warum, ich schätze die stark ein.
Sehr schön, dann haben wir doch jetzt einen Blick auch über unsere Gruppe hinaus nochmal schweifen lassen auf andere Mannschaften, die es zu beachten gilt. Dann würde ich jetzt sagen, zum Schluss dürfen wir uns alle nochmal was wünschen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die WM so wird, wie wir uns das erträumt haben, was ist unser Wunsch oder was sind eure persönlichen Wünsche, was passieren sollte bei dieser WM? Sei es bezüglich der Berichterstattung, sei es bezüglich Geschehnissen, sei es bezüglich Kampagnen, keine Ahnung. Habt ihr da irgendwas im Kopf, wo ihr sagt, das wäre wirklich mein Wunsch für die nun kommende WM?
Ja, ich bin auf jeden Fall, ich hoffe, dass alle Medien irgendwie dabei sind bei der WM und gucken, dass sie ordentlich darüber berichten. Vielleicht auch nicht, ich bin kein so großer Fan von Spielberichten mehr, weil ich das ein bisschen aus der Zeit gefallen finde. Aber dass man halt doch irgendwelche Spielerinnen hervorhebt und nicht nur negativ, sondern ja, also wenn wir jetzt explizit von den Medien reden oder dass auch jede Lokalzeitung ein bisschen auf dem Schirm hat, von wo welche Spielerin kommt und dass man dazu vielleicht mal noch was machen kann und so, damit Leute einfach mitkriegen, dass WM ist. Und dann wünsche ich mir noch, mir ist jetzt schon ein paar Mal so durch die Twitter-Timeline auch gekommen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, aber Leute fragen, wo man denn WM schauen kann. Und bei der Männer-WM gibt's immer so große Übersichten. Hier können sie WM schauen, bla. Und ich würde mir wünschen, dass auch einige Public Viewing oder Kneipen irgendwo Frauen-WM zeigen.
Ja, und da hast du dir doch auch noch einen Hashtag zu überlegt, unter dem wir zumindest mit unseren HörerInnen zusammen Kneipen, Biergärten, Leinwände, Kinos, was auch immer sammeln können, die in euren Städten das Ganze übertragen.
Ich habe mir überlegt, als ich diesen Tweet gesehen habe, es wäre voll toll, wenn Leute eben sammeln könnten, wo sie das denn schauen können, und habe mir deshalb den Hashtag Wir im Stream überlegt, weil der DFB ja eben das Hashtag Wir im Team eingeführt haben, obwohl ja in der Kneipe schauen eigentlich kein Stream ist, aber ich fand den ganz lustig.
Ich finde den auch super, deshalb tragen wir den jetzt vor uns her, werden das natürlich auch nochmal vertwittern und hoffen, dass ihr dann alle mitmacht und unter diesem Hashtag eure Kneipen und Biergärten jeweils mit Stadt zumindest postet, sodass Leute, die auf Twitter diesen Hashtag durchsuchen, ganz leicht nach Orten suchen können, in denen sie die Spiele Public Viewing-mäßig verfolgen können. Das wäre doch super. Jule, hast du noch einen Wunsch für die WM?
Also ich wünsche mir echt einfach nur, dass das eine schöne WM wird, dass es schöne und überraschende Spiele gibt und nicht immer nur so 6-0 klatschen, wie es ja ganz früher so war. Und ich hoffe, meine Podcasts funktionieren alle. Und das bin da sehr gespannt, auch wie es in Frankreich ist und so, wie da die Stimmung und so im und am Stadion.
Wunderbar. Und Ellen, hast du noch einen Wunsch für die WM?
Ich wünsche mir Emotionen. Egal ob positive oder negative Emotionen. Ich will einfach, dass auch das gezeigt wird, wie emotional Frauenfußball ist. Weil Männerfußball ist emotional, Frauenfußball ist emotional, Fußball ist emotional. Das geht immer so ein bisschen unter, finde ich, bei den Frauen. Da gibt's, ich wünsche mir halt, das ist jetzt blöd, aber ich wünsche mir rote Karten. Ich wünsche mir da richtig Feuer und Leidenschaft und das einfach, dass sich das auch lohnt, das haben wir gar nicht erwähnt, dass das eingeführt wurde auch für die Frauen zum allerersten Mal überhaupt. Also es gibt es ja auch in den Ligen nicht. Und dass sich das auch lohnt, dass das eingeführt wurde. Mhm. Das ist auch, ja.
Dann schließe ich mich daran an. Ich wünsche mir wirklich, dass wir kein Regelchaos haben, weil es das erste Turnier wird, was nach den neuen Regeln teilweise gespielt wird. Ich wünsche mir, dass das nicht irgendwie die ganze Diskussion um dieses Turnier überlagern wird, sondern dass wir wirklich über Fußball sprechen, wenn wir über dieses Turnier reden, und dass wir irgendwie Spiele sehen, die uns langweilen, aber auch Spiele, wo wir hinterher sagen, vielleicht ist es eins, an das ich mich auch noch in 10 Jahren erinnern werde.
Mir ist auch noch mal was eingefallen. Darf ich mir noch was wünschen?
Natürlich.
Dass so wie du das eigentlich gerade auch gesagt hast, dass man über Fußball redet und nicht, dass man sich dauernd über irgendwelche sexistische Scheiße aufregen muss oder so. Also, dass es wirklich, dass Leute auch darauf Acht geben, irgendwie, dass das einfach Fußball ist und dass wir hier über Fußball reden und dass es nichts Minderwertigeres ist. Sonst muss ich mich die ganze Zeit wütend auf Twitter bewegen und das hoffe ich nicht.
Sehr schön. Und wenn ihr jetzt sagt, jetzt habe ich euch hier 2 Stunden zugehört und macht doch noch mal was während der WM, sage ich, nö, haben wir alle gar keine Zeit zu. Und außerdem gibt es total viele Projekte, an denen teilweise auch Frauen aus dem Früff-Kollektiv beteiligt sind, die während der WM oder auch noch jetzt in der Vorbereitung zur WM, ich sag mal, die Berichterstattung übernehmen. Da würde mir natürlich als erstes Lottes Erbinnen einfallen. Jule, was habt ihr vor während der WM? Ich habe da schon Großes an Vorbereitungen gehört.
Ja, zum Ersten, also heute rausgekommen ist am Sonntag unsere WM-Vorbereitung. Also wir haben sämtliche Gruppen besprochen, plus einen Teil mit Colinas Erben, plus einen Vorbereitungsteil, wo es auch so ein kleines Interview mit Bernd Schmelzer gab, der ja unter anderem Spiel auch kommentieren wird. Das war viel Arbeit. Und wir glauben aber, es hat sich gelohnt. Also wer jetzt sagt, Mensch, die haben ja gar nichts über Norwegen gesagt oder so, ne, der kann das jetzt alles in epischer Breite irgendwie hören. Wir hatten auch tolle Gäste, also zum Beispiel Ellen und Tamara. aber auch andere sehr unterschiedliche Gäste, das hat uns gut gefallen. Und wir werden jetzt während der WM einen täglichen Podcast aufnehmen und veröffentlichen. Ich hoffe, das klappt, wie gesagt. Und da geht's, das soll aber ganz kurz und schmerzlos sein, also jetzt nicht 10 Stunden. Also, und da geht's dann logischerweise so ein bisschen um die Spiele, die stattgefunden haben, wie man die fand, was wir uns wünschen für die nächsten Spiele und so, dass man so täglich ein bisschen informiert sein kann, wenn man möchte.
Sehr schön. Also ihr habt es gehört, jeden Tag wird es einen Podcast von Lottes Erbinnen geben während der WM. Ich bin schon sehr gespannt. Dann sind ja auch einige von uns dabei beim WM-Projekt von 120 Minuten. Das heißt unter anderem 24 Spielerinnen, die die Welt verändern. Tami, ich habe gesehen, dass du da zum Beispiel dabei bist. Was genau habt ihr da so gemacht?
Ja, das ist auch so eine ähnliche Gruppenvorbesprechung. Also man hat sich, also die 120 Minuten, die Redaktion hatte sich überlegt, jeweils eine Spielerin aus jeder Mannschaft hervorzuheben und sie ein bisschen vorzustellen und damit aber auch die Mannschaft und die Stellung von Fußball und Frauenfußball in dem Land. Und so erfährt man recht viel über sehr verschiedene Personen und Mannschaften, was super interessant ist. Aber Ellen und Jule waren, glaube ich, auch beteiligt.
Und Jasmina, die wir eh heute grüßen, weil sie krank ist und eigentlich bei der Aufnahme dabei sein wollte, die war auch dabei. Also auch dort könnt ihr viele Texte von Früff-Mitgliedern lesen und natürlich Mara, die auch als Redaktionsmitglied bei 120 Minuten dabei ist, hat da auch ihre Finger mit im Spiel. Ich glaube, das wird großartig, jeden Tag bis zur WM jetzt ein Longread, immer schön sortiert nach den Gruppen. Die ersten beiden, die es bis heute, also wir nehmen am Sonntag auf, schon gab, waren auf jeden Fall sehr, haben mir sehr viel Input gegeben, auch für diese Aufnahme heute. Dann, Jule, wolltest du noch ein Printmagazin hervorheben? Also wenn wir so eine Männerfußball-WM haben, gibt es ja vorher eine Vielzahl an Magazinen, in denen man sich über die Mannschaften informieren kann. Welches gibt es da jetzt zur WM diesen Sommer?
Also es gibt ein regelmäßiges Heft, das nennt sich FF Fußball, also steht für Frauenfußball, nehme ich an. Das kommt, glaube ich, alle 2 Monate raus. Und das hat auch jetzt zur WM wieder eine sehr große Berichterstattung zur WM. Also da gibt es zu jeder Mannschaft 3 Seiten, wo dann auch alle Spielerinnen zum vermeintlichen Kader abgebildet sind und wo dann auch relativ viel steht. Das habe ich zum Beispiel teilweise für meine Vorbereitung genommen. Und da kann man auch viel lesen und da ist halt auch wirklich sehr, sehr viel Frauenfußball mit dabei. Kann man einmal im Internet kaufen, manchmal halt auch am Bahnhof gibt es das auch öfters.
Sehr schön.
Ich glaube, da war Martina Voss-Tecklenburg ganz früher. Die Zeitung gab es schon mal und dann wurde sie eingestellt, da gab es eine Pause und sie war da, glaube ich, mitverantwortlich für die Zeitung. Das habe ich in den alten Ausgaben war sie dann angegeben als Herausgeberin. Da hieß sie aber, glaube ich, noch nicht Voss-Tecklenburg, sondern Voss. Das weiß ich aber gerade nicht. Das ist nicht mehr genau. Finde ich ganz gut.
Sehr spannend. Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Gibt's natürlich in Print oder man kann sich das PDF auch kaufen, wenn man es lieber auf dem Tablet oder so lesen möchte. Verlinken wir auf jeden Fall. Und dann werden Jule und ich beide auf dem Podstock sein, dem Podcast-Festival, was jeden Sommer stattfindet, dieses Jahr wieder in der Nähe von Hildesheim und haben uns dort für Früff einen Bühnenslot reserviert am 8.6. um 15 Uhr und machen dort, also wir veranstalten eigentlich hauptsächlich ein, wir nennen es Früff Hour, Ask Us Anything, wo Menschen uns alles fragen können, was sie schon immer über Fußball und über Fußball-Fankultur und Fußballregeln oder was auch immer wissen wollten und sich sonst nie trauen zu fragen, weil immer alle schon so genau Bescheid zu wissen scheinen über Fußball. Genau, darum wird es gehen, aber den Menschen, die sich mit dem Terminplan der WM auskennen, wird aufgefallen sein, dass das gleichzeitig zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft stattfindet. Sprich, wir werden uns auf jeden Fall auch während dieser Dreiviertelstunde, die wir auf der Bühne sind, das Spiel angucken und gegebenenfalls den ein oder anderen Kommentar dazu ablassen. Das könnt ihr dann entweder live euch anhören, falls ihr keine Lust auf TV-Kommentar habt, folgt ihr einfach uns im Stream Audio und guckt euch als Bild das Spiel an oder das wird auch alles aufgezeichnet und hinterher dann entweder hier bei uns im Podcast-Feed oder auch als Video abrufbar sein. Und falls ihr dafür noch Fragen einreichen wollt, schickt uns die gerne. Also irgendwas, von dem ihr gerne hättet, dass Jule und ich es auf dem Podstock live vor Publikum beantworten müssen. Genau, schickt es uns zu. Ja, dann würde ich jetzt den Blog zur WM tatsächlich abschließen und wir kommen zu den Kategorien, die wir in jeder Sendung dabei haben, zu den bemerkenswerten Dingen, die im letzten Monat so passiert sind. Bemerkenswert, negativ wie positiv. Und wie ihr es schon am Geräusch erkannt habt, beginnen wir da mit dem Abseits des Monats. Jule, was war unser Abseits des Monats?
Ja, unser Abseits des Monats war der Muttertag in Aue. Muttertag in Aue. Und zwar ging es darum, da hat der Aue-Präsident Helge Leonard nochmal eine mitreißende Rede gehalten, in dem er ungefähr gesagt hat, also irgendwie herzlichen Glückwunsch, liebe Mütter, und Mütter sind wichtig und werdet Mütter und verbreitet die DNA von Aue. Also ein bisschen wie in alten Zeiten, ne? Also ja, war ein bisschen skurril, muss man ganz klar sagen.
Das Mutterkreuz.
Der weibliche Fußballfan ist nur als Mutter relevant im Stadion sozusagen, ja. Weil man ja Nachwuchs und weitere kleine Fußballfans beisteuern kann, ist klar. Also Frauen, die nur über die Mutterschaft definiert werden, das ist eigentlich ein Frauenbild, von dem wir gehofft hatten, dass sich schon mehr Menschen verabschiedet hätten. Aber Herr Leonhard scheinbar noch nicht. Ich verlinke in den Shownotes das Video. Ich kann nicht empfehlen, es anzugucken. Aber falls ihr auch so wütend sein wollt wie wir und genau wissen wollt, was da eigentlich los war, könnt ihr euch das angucken. Ja, dann kommen wir jetzt zum Volltreffer des Monats. Tami, was haben wir denn da rausgesucht?
Ja, da kommen wir nochmal zurück zum WM-Thema. Und zwar hat jetzt gerade in den vergangenen Tagen, Ende Mai, also der 30. Mai war das, glaube ich, die französische Fußballnationalmannschaft der Männer die Frauen besucht. Und die haben gemeinsam jetzt so zur Einstimmung auf die Heim-WM halt gegessen. Und das Coole daran ist, dass es einfach die Aufmerksamkeit auch ein bisschen so und die Wertschätzung auf die Frauen legt. Und dass wir finden, das könnte auch ruhig in Deutschland mal so stattfinden. Also hin und wieder sieht man zwar einen bekannteren Spieler am Spielfeldrand, aber ich finde gerade so eine Aktion, wo das wirklich diese Art von Wertschätzung, das finde ich cool und das könnte man auch in Deutschland präsent so machen.
Sehr schön. Und zum Schluss haben wir wie immer auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Den stelle ich heute vor. Und zwar ist das der Podcast Halbe Kartoffel von Frank Young. Er spricht in dem Podcast mit anderen halben Kartoffeln. Also, wie er selbst sagt, Deutschen, die nicht deutsche Wurzeln haben, wie auch er selber einer ist. Und er spricht mit ihnen über ihr Leben, ihre Erfahrung zwischen zwei oder sogar mehr Kulturen, über Rassismus und über ihr Leben in Deutschland. Und ein ziemlich lustiger Satz aus der Selbstbeschreibung des Podcasts. Natürlich geht es auch um Themen wie Integration, Gähn, Identität, ach ja, und Stereotypen, oha. Aber eben lustig, unterhaltsam und kurzweilig. Anekdoten aus dem Leben sind einfach interessanter als Theorien aus dem Lehrbuch. Und das kann ich nur so unterschreiben. Also ich höre das wirklich gerne, weil ich das Gefühl habe, der Podcast ermöglicht, dass Geschichten erzählt werden, die sonst oft nicht stattfinden in den konventionellen Medien. Und die Tatsache, dass Frank selbst eine halbe Kartoffel ist, sorgt auch dafür, dass man bei den Interviews das Gefühl hat, dass er einfach manche Fragen anders stellen kann, als ich das zum Beispiel könnte, weil er die Erfahrung kennt, über die dort gesprochen werden. Und das ist ein unfassbarer Mehrwert für so ein Gespräch. Und es gibt eine neue Serie innerhalb des Podcasts, die heißt Halbe Kartoffel Sport, in Kooperation mit dem Bundesprogramm Integration durch Sport. Und dort gibt es eben verschiedene Episoden, eine pro Monat, mit Menschen, für die Sport eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Und da möchte ich eine ganz besonders hervorheben und empfehlen. Das ist die Episode mit der Ringerin Jasmin Blümel-Hillebrand, die in Sachsen aufgewachsen ist und in dem Podcast extremst offen über ja, den teilweise lebensgefährlichen Rassismus spricht, mit dem sie ihr Leben lang so konfrontiert war und ist. Und was ihre Begeisterung für Sport und das Ringen auch vielleicht damit zu tun hat. Ist eine Episode, die durchaus wehtut, aber an den richtigen Stellen, würde ich sagen. Deshalb meine Empfehlung, halbe Kartoffel, vor allem die Serie Halbe Kartoffel Sport. Kartoffel übrigens K-A-T-O-F-F-L, also ohne R und E. Verlinken wir aber auch in den Shownotes. Ja, Mädels, damit sind wir am Ende von unserer großen WM-Vorbereitungssendung angekommen. Ich freue mich total, dass das geklappt hat und bin euch sehr dankbar für den Input, den ihr auch mir gegeben habt. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr seid trotzdem alle nochmal erwähnt und genannt. Einmal Jule at Bioschokolade, dann Tamara at Lögli und Ellen at Miss, wie sagst du es eigentlich, Ellen, Mrs. Tilney?
Mrs. Tilney mit Unterstrich.
Genau. Und Ellen, ganz zum Schluss, ich habe gehört, du hast jetzt vorhin, als du dich vorgestellt hast, gesagt, ja, man findet dich auf Twitter und du warst schon mal in einem Podcast zu Gast. Aber ich habe gehört, du startest gerade ein neues Projekt. Möchtest du darüber noch mal kurz was sagen?
Ja, das soll morgen online gehen, meine Webseite. Die nennt sich fußballthesen.com.
Ist also schon online, wenn dieser Podcast erschienen ist?
Ja, das ist der Plan. Morgen Abend am 3. Juni eben, genau, da geht es dann auch mit um die WM. Das ist aber dann nicht, also es geht um nationalen und internationalen Frauenfußball, Berichterstattung darüber. Einfach das alles, all das, was ich vermisse, was ich haben möchte, das versuche ich da dann reinzubringen. Meine ganze Leidenschaft für Frauenfußball, aber eben als Fußball. Ich betrachte es als Fußball und nicht als Frauenfußball.
Fantastisch. Gut, dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei euch und hoffe, wir freuen uns alle gemeinsam auf die WM, die jetzt losgeht, übermorgen. Also, falls ihr diese Episode am Tag der Erscheinung hört. Ich bin Becky, Genderbeitrag, und freue mich schon auf die nächsten Episoden. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.